Bier kommt zu unserem kleinen Panel über Social Music Networks auf dem Weg zur besitzlosen Musikgesellschaft. Unser Problem, das wir in der Vordiskussion schon hatten, ist, das ist ein irrsinnig breites Thema und man weiß nicht genau, wer wird da eigentlich besitzlos. Sind es die User, die am Ende keine riesen Plattenschränke, wie das Info-Ding auch schon sagt, mehr zu Hause sitzen haben? Ist die Musik gegenstandslos geworden, nur weil sie nicht mehr auf haptischen Tonträgern basiert? Werden die Künstler alle arbeitslos, weil sie nicht mehr wissen, wie sie Geld verdienen sollen? Wir haben ein irrsinnig breites Thema, aber wir haben auch extrem breit gefächerte Gäste. Ich sag mal kurz, wer da alles da ist, und dann stellen sich alle mal kurz vor und sagen, wie sie da reingehören in dieses Thema. Ganz rechts ist Matthias Schaffhäuser von Ware Records. Ware Records ist ein, vage gesagt, Techno-Club-Musik-Label, das es schon irre lange gibt, wie ich bestätigen kann. Dann haben wir Jan Kühn vom Berlin-Mitte-Institut und sein Partner, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, verdammt.
Matthias, so wir
Matthias.
Machen das zusammen.
Ja, genau. Okay. Berlin-Mitte-Institut ist eine Internetsendung, würde ich mal so sagen.
Ja, genau.
Ja. Franka Stenzel, Musikanwältin, du wirst den ganzen Tag Musiker um dich rum haben, die Musiker-Label...
Nicht nur Musiker, ja. auch Künstler im Allgemeinen.
Ja.
Also alle, die irgendwie mit Kunst zu tun haben, haben irgendwann mal auch mit mir zu tun, wenn sie in Berlin sind, hoffe ich.
Ja. Und David Noel von Soundcloud. Soundcloud ist ein Musik-Sharing-Service, würde ich mal so vage behaupten, auf dem am besten Leute ihre Musik hochstellen, die sie selber machen, um sie anderen Leuten in Widgets oder auf der Seite oder Freunden, die sie dort auf Soundcloud haben, zukommen lassen. Soweit richtig, ne? Besonders einfach erklärt. Ich habe eine Mitgliedschaft bis 2020. Genau. Okay, ich würde mal sagen, wir fangen mit den Kurzvorstellung bei dir an. Du sollst den Leuten erklären, was Soundcloud ist, wie Soundcloud den Künstlern dabei hilft, sich populärer zu machen, welche Rolle Soundcloud erfüllt im Musikbusiness.
Also ich glaube am einfachsten, also ich bin David Noel, Community Manager, Evangelist bei Soundcloud. Soundcloud ist eine Plattform, die eigentlich jedem, der mit Musik oder Audio zu tun hat, ein einfaches Tool zur Verfügung stellt, seine Musik durchs Netz zu transportieren. Das kann dann über ganz verschiedene Kanäle dann funktionieren. Ob das jetzt im Privatmodus bei Musikpublishern geht oder Music Supervisors, wie die heißen, oder halt der Fan oder die Band, die halt das Album hochstellt, um es auf der eigenen Webseite dann einzubetten. Also das Spektrum ist groß und ist im Prinzip sowas wie Flickr für Audio oder YouTube für Audio.
Und für dich ist wahrscheinlich völlig klar, was ein Community Manager und noch besser Evangelist ist. Das solltest du aber doch nochmal kurz erklären.
Ist eigentlich ein Begriff aus dem, kommt aus der Technik. Also da bei Apple gab es die ersten Evangelisten. Und da geht es im Prinzip dazu, dass die ganze Diskussion, die intern auf der Plattform stattfindet, Kanäle herzustellen, Feedback-Kanäle herzustellen, mitzudiskutieren und dann halt alles, was außerhalb der Plattform stattfindet. Also im Grunde ist es ein Kommunikationsjob.
Okay, wir haben Neuankömmling. Christoph Lang. Von Simfy. Wir haben alle kurz vorgestellt. Jetzt sind alle dabei, sich kurz selber nochmal vorzustellen, um so ein bisschen so eine Erklärung zu geben, was sie eigentlich wirklich machen. Du könntest eigentlich im Grunde gleich anfangen.
Machen wir das so. Ja. Hallo zusammen. Christoph Lange von Simfy. Wir sind ein Musikportal aus Köln. Jetzt am Montag gestartet, haben über 6 Millionen Titel lizenziert von allen größeren Labels und auch einer ganzen Reihe von kleineren und größeren Indie-Labels. Die gibt es erstmal kostenlos bei uns zum Streamen, also ein Streaming-Portal. Und dann gibt es das Ganze auch in der Premium-Variante mit Applikationen für iPhone, Android, also fürs Unterwegshören, auch im Offline-Modus, um also nicht immer aufs Netz angewiesen zu sein. Und ja, wir sind jetzt am Montag gestartet und freue mich auf eine gute Diskussion.
Und ihr habt eine Pressemeldung gerade eben noch rausgehauen. Wie viele Tracks gibt es bei euch?
Also wie gesagt, lizenziert sind 6,2 Millionen. Auf der Plattform verfügbar so ungefähr knapp 40% davon. Ist einfach jetzt Schritt für Schritt ein bisschen dauert, bis die Terabyte da auch hochgeladen und verfügbar sind sozusagen.
Kommen wir zu dir.
Hallo, ich bin Franka Stenzel, ich bin Rechtsanwältin und ich denke mal, jeder weiß, was Rechtsanwälte so machen. Es ist natürlich nicht ganz so langweilig, wie man sich das vorstellt, wenn man im Musikbereich oder im Urheberbereich tätig ist. Das heißt, man hat mit jungen Künstlern zu tun, so ist es bei mir jedenfalls, die teilweise überhaupt keine Ahnung haben von ihren Rechten und manchmal auch Hals über Kopf irgendwelche Verträge schließen und dann schleunigst da wieder raus wollen. Natürlich auch die Idee, dass man mit Musik Geld verdient, das ist auch ganz wichtig und hauptsächlich nicht mehr in irgendwelchen Nebenjobs arbeitet, um seine Kreativität ausleben zu können. Und da helfe ich denen ein bisschen dabei. Oder versuche es zumindest.
Ja, hallo, mein Name ist Jan Kühn, links neben mir ist Matthias Kandel. Wir beide machen zusammen das Berlin-Mitte-Institut für bessere elektronische Musik. Das ist eine Radio-Web-TV-Sendung im Internet, die eben insbesondere auf diesen ganzen neuen modernen Technologien aufbaut, die es heutzutage gibt, also YouTube, Soundcloud, Fertilizer, PlayFM und wie sie alle heißen. Ne? Wir produzieren Sendungen so um Themen, die Berliner Techno-Szene betreffen. Also es geht da zum Beispiel eben manchmal um Labelvorstellungen mit bekannteren Labels, Labelvorstellungen unbekannterer Labels mit vielleicht besonders interessantem Sound. Dann produzieren wir halt so Sendungen, wo wir der Meinung sind, dass hier von den Technomedien eher vernachlässigt werden Themen. Zum Beispiel geht es viel um Arbeit. Wie arbeiten Menschen in der Technoszene? Das ist jetzt gerade, was wir besonders stark anfangen. Oder eben wir übertragen den Produktionsprozess von Techno live im Internet mit Leuten, die dann da dabei sind und eben zuschauen und zuhören und dann sozusagen auch Anweisungen geben oder Ideen einbringen, wie sowas übertragen wird. Und versuchen eben sozusagen die neuen Technologien, die jetzt immer mehr aufkommen, zu nutzen, um halt eben auch interessante neue Art von Contents für die Leute zu produzieren, spezifisch für die Berliner Techno-Szene.
Ja, kann man so sagen. Also die Konzepte stehen bei uns an vorderster Stelle. Web-TV-Radio macht es ein bisschen klein. Also wir sind auf allen möglichen Plattformen präsent und ich denke, das ist auch ein Kern und das ist sicherlich auch in dieser Diskussion wichtig, wo man präsent ist, wie man die Informationen streut, was für Plattformen es gibt und welche Technologien à la Soundcloud da eben auch eine Rolle spielen für uns.
Jo, hallo, ich bin Matthias Schaffhäuser aus Köln auch und mache das Label Ware, ein Label, was in allererster Linie mit dem Kölner Minimal Sound identifiziert wird, also im weitesten Sinne damit zu tun hat, Techno House. Ich selber bin Musiker seit vielen Jahren und produziere Platten, leg auf, trete live auf und schreibe auch ab und zu über Musik. Also kenne das ganze, die ganze Geschichte so von vielen, vielen Seiten eigentlich.
Okay, wir hatten sehr, sehr viele Seiten außer der Seite der Musikkäufer. Deswegen frage ich mal kurz rum, wer im Publikum kauft Musik tatsächlich? Das sind gar nicht wenige. Wer kauft davon Vinyl? Das sind fast alle von denen, die überhaupt Musik kaufen. Kauft jemand nur Downloads? Das ist erschütternd. Hat irgendjemand irgendeine Art von Musik-Abo bei irgendwie so einem Provider? Einer, zwei. Du sowieso. Du zählst nicht. Drei. Okay, wir haben hier nur Vinylkäufer. Das ist interessant. Nee, das frage ich nicht. Aber ich weiß, worauf du ansprichst. Was ist dein Problem mit Techno-Vinyl? Nee, das wäre einfach nur mal interessant. Schnapp dir das Mikrofon.
Ich hatte ihn gefragt, man sollte jetzt auch noch fragen, wer von euch kauft auch Elektronik-Vinyl oder ist es mehr eben die Indie-Rock-Schiene? Er wollte es nicht fragen, aber ich habe das halt gefragt, weil das wäre natürlich jetzt auch dann wiederum mal interessant. Das greift natürlich jetzt vor, aber weil die Entwicklung halt da gegenläufig ist, ne?
Ich habe gar nicht nach CDs gefragt, das liegt an mir, weil ich nie CDs höre, aber Menschen kaufen auch CDs. Gibt es das auch noch? Alle. Auch toll. Es gibt ja gute Nachrichten für Vinyl oder so, ne? Wo hier alle sitzen. Erstens, hier kaufen alle Vinyl. Damit kann man schon mehr oder weniger genug Geld verdienen, um sich über Wasser zu halten, eine Woche. Im Indie-Sektor werden immer mehr Platten verkauft, wieder nach ewig langer Zeit oder so, sagt zumindest die Statistik aus Amerika. Und ich glaube da auch dran, im Zweifelsfall. Im elektronischen Sektor sieht es eher ein bisschen anders aus. Du bist immer noch dran, Matthias.
Was?
Ja.
Huch, setzen sechs. Es sieht da anders aus. Also da habe ich ja drauf angespielt gerade. Das, was eigentlich die ganzen Jahre die ja, Elektronikszene ja doch irgendwie am Laufen gehalten hat, also der Verkauf von DJ-Platten sozusagen, von DJ-Futter, was man wöchentlich braucht, also Maxis mit anderen Worten, das kann man im Prinzip mittlerweile vergessen. Also es gibt noch ein paar Labels, die das machen können, weil sie auch vorher ganz, ganz viel verkauft haben. Bei denen sind zwar auch die Verkäufe dramatisch eingebrochen, aber das geht dann noch. Dann kann man halt wenigstens noch das Herstellen der Platte finanzieren. Aber bei der Masse der Labels geht das halt nicht mehr. Und wie Sascha gerade gesagt hat, also andere Statistiken sagen halt, in anderen Musikbereichen ist das gerade wieder am Steigen. Und ich kenne auch irgendwie Söhne meiner Freunde, die jetzt 14 sind und sich Platten kaufen gehen. Da ist man dann ganz verblüfft, dass die dann wieder einen Plattenspieler haben wollen. So. Gut.
Da du der einzige Musiker hier auf dem Panel bist, im Grunde ist es aber tatsächlich so, dass man, also Musiker und Labelmacher, dass man als Labelmacher jetzt irgendwie versucht, auf digital umzusteigen, digital die ehemaligen Vinylverkäufe nicht auffangen kann und man seinen Künstlern genau was erklärt, warum sie ein Label brauchen?
Bin ich immer noch dran? Ja. Will da nicht immer anders sagen. Das sind schon ziemlich philosophische Fragen letztendlich. Ne? Also ich habe im Vorfeld ja auch gesagt, dass bei unserer Diskussion, dass ich bei der Recherche und beim Gedankenmachen über diese ganze Geschichte schon eigentlich ziemlich weit gekommen bin, bis hin zu, ja, wir bewegen uns bei der ganzen Diskussion eigentlich ständig in einem schön vorgegebenen kapitalistischen Rahmen. Also ich soll meinem Künstler erklären, warum er irgendwie ein Label machen soll und es geht immer um Wertschöpfung, es geht immer um, was weiß ich, was irgendwie Wirtschaftsforum NRW oder sonst woher, Kulturwirtschaft, all diese Stichworte, die man überall hört. Ne? Man nimmt das so unhinterfragt hin die ganze Zeit, ne? Ohne mal zu sagen, hallo, ist das hier nicht gerade ein Abbild von der Gesamtsituation, die wir überall momentan haben, ob das jetzt Stichwort Griechenland oder Bankenclash oder sonst was ist, ne? Da regt man sich dann auf und führt vielleicht auch nächtelang Diskussionen drüber, aber da man ja Musiker ist, geht es dann, wenn es darum geht, wieder darum, ja klar, wie machen wir jetzt die Wertschöpfung, verdammt nochmal, und kann ich jetzt T-Shirts herstellen und ich davon Geld verdiene? Also, und ich rede jetzt gegen meinen eigenen Standpunkt, weil ich bin ja Musiker, Labelbetreiber, tralala, und möchte auch gern weiter davon leben, aber es ist schon ziemlich schizophren, wenn man auf der einen Seite vielleicht die Gesamtsituation kritisch sieht, aber dann, also politische Situation sehr kritisch sieht, aber in seinem eigenen Segment dann doch gerne wieder alles behalten möchte, wie es war. Damit habe ich dann diese Woche ein ziemliches Problem bekommen und natürlich habe ich da auch keine Antwort drauf, aber ich fände es wichtig oder macht das deswegen auch hier jetzt einfach mal, das auch mal ein bisschen wieder in Gang zu bringen, zu überlegen, hallo, können wir überhaupt so weitermachen und macht es Sinn, in dieser typischen kapitalistischen Verwertungsnummer drin zu bleiben? Und wäre es nicht auch angesagt, da sich über alternativen Gedanken zu machen und nicht nur, okay, mache ich jetzt demnächst die Kohle mit T-Shirts oder weil ich Straßenmusik mache und dort irgendwie selbstgebrannte CDs verkaufe? Jetzt reicht es aber mal.
Berlin, bitte, Mann. Berlin-Mitte-Institut ist ein, als im Grunde ist es, seid ihr so an einer Stelle, wo ihr sagen könnt, wir sind so eine Art Promo-Plattform für Musiker. Wir geben den Raum, wir organisieren diesen Raum besonders gut, wir nutzen die technischen Möglichkeiten so gut, wie wir können. Wie viel von dem müsstet ihr irgendwann zu ihr tragen, um zu sagen, Moment mal, wir haben da ein kleines Problem?
Das ist eine durchaus gute Frage. Also auch nochmal zurückzukommen auf den kapitalistischen Gesamtrahmen. Wir sind natürlich da so ein bisschen in so einer Mittlerposition stehen wir. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die Labels, die froh sind, dass sie eine Promotion-Plattform beziehungsweise eine Plattform haben, auf denen quasi die Informationen über Releases etc. rausgehen können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die User da draußen, die froh sind, dass, also ich hoffe, dass sie froh sind, dass sie unsere Sendung hören können. Also das Feedback ist so, dass wir gute Meldungen bekommen etc. und eine relativ hohe Verbreitung haben. Aber natürlich stehen wir mit unserem Konzept in der Mitte. Das heißt, wir haben eigentlich keine wirklich rechtliche Absicherung für das, was wir tun. Also wir arbeiten quasi mit unseren Konzepten auf einer kulturellen Ebene, auf einer idealistischen Ebene. Das heißt, wir für uns ziehen da höchstens indirekt etwas raus. Genau, und das ist halt natürlich so eine Mittlerposition.
Das ist schade. Wir waren jetzt gerade irgendwie bei Vinyl, sind schon wieder zu den nächsten gesprungen. Hätte gerne was zu Vinyl gesagt, das mache ich jetzt nicht. Deswegen sage ich jetzt gerade zu dem, was du angesprochen hast. Und zwar, was wir so sind, wir sind eine Promo-Plattform für Künstler und für Labels, die uns ihre Musik schicken. Die hören wir uns dann an und finden die dann irgendwie gut oder auch nicht gut. Wenn wir sie gut finden, spielen wir sie in unseren Sendungen, posten News darüber in den Social Networks, wo wir dann eben auch verkehren, dass die Leute die Musik wahrnehmen und dann auch selber kaufen. Wir machen aber weitaus mehr. Wir nehmen das halt auch in den Kontext. Wir sind auch selber DJs, die regelmäßig in Clubs spielen. Dementsprechend sage ich den Leuten hier, die und die Platte finde ich richtig geil, die spiele ich jetzt nächste Woche in dem und dem Club zum Beispiel um die Uhrzeit. Ne? Und da fahren die Leute natürlich drauf ab. Das heißt also, wir geben einen authentischen Kontext für Promotion von Musik. Also wir ballern nicht einfach irgendwas raus, was die Leute dann lesen sollen, sondern wir versuchen, die Leute zu integrieren in das, was wir machen, in diesen Techno-Szenen-Zusammenhang zu integrieren. Und das ist eben etwas, was dann auch für viele Leute wertvoll ist, weil sie eben sonst immer nur ihre Release-News rausschicken. Das lesen vielleicht 200 Leute, 1000 Leute laden sich ihre Tracks für umsonst runter. Ich lade die MP3s mittlerweile gar nicht mehr runter, die ich zugeschickt bekomme, sondern ich versuche eher dann, weil ich zum Beispiel spiele halt Vinyl, deswegen war das Thema für mich so ganz spannend halt, ne? Zum Beispiel, ich mache es halt so, dass ich, wenn ich einen Track gut finde, geschickt bekomme, dann schreibe ich das Label an, ich hätte gerne die Platte, um die vorzustellen in der Sendung. So komme ich in persönlichen Kontakt mit dem Label, man bleibt in Kontakt, man bucht mal Leute von denen auf eine Party oder wird dahin gebucht. Und so hat das Ganze wieder einen authentischen, sinnvollen Zusammenhang, in dem man eben auch das Ganze von der Online-Welt da die Promotion macht sozusagen, dann eine gute Promotion macht und es in die Offline-Welt trägt, in die Clubszene, da hat man sozusagen da einen sinnvollen Zusammenhang wiederhergestellt.
Um das mal auf den Rahmen der besitzlosen Musikgesellschaft runterzubrechen, du setzt im Grunde dein kulturelles Kapital ein, um von den Musikern ihr kulturelles Kapital zu bekommen und ihr tauscht so Schallplatten, die irgendwer anders irgendwo nicht mehr bezahlen kann.
Ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden.
Naja, im Grunde ist es ja so, also wenn du auf bei Matthias bleibst, diese Platten werden nicht mehr, die finanzieren sich nicht mehr.
Ja genau, aber das ist natürlich auch, viele sagen ja, das ist so eine negative Sache heutzutage mit dem Vinyl, dass sich das nicht mehr schlecht verkauft. Natürlich aus Label, aus wirtschaftlicher Perspektive ist es negativ für die Leute, aber man muss mal bedenken, heutzutage hat Vinyl hat eine unglaubliche Bedeutungsrenaissance erlebt. Jetzt nicht wirtschaftlich, aber in dem Sinne, dass Vinyl wieder eine große Bedeutung gewonnen hat. Dasselbe Problem, was Vinyl vor Jahren hatte, haben Files heutzutage. Die gibt's halt ohne Ende en masse. Die werden damit hinterhergeschmissen. Keiner will sie wirklich haben. Jeder muss sie irgendwie spielen. Bei Vinyl ist genau das Gegenteil gewesen. Das ist halt, der Markt schrumpft sich gesund, würde ein Ökonomen sagen, vermutlich halt, ne? Es ist wieder ein unheimlich wertvolles, bedeutsames Medium. Wenn man mit Platten in den Club geht und die spielt, dann gucken die Leute hin, oh, der spielt Platten und da ist nicht nur ein DJ, der dann eben mit einem riesen Laptop vor den Augen das alles gar nicht mehr mitbekommt, was da eigentlich passiert, ne? In dem Sinne, dadurch, dass es sozusagen der Markt schrumpft, ist halt vor allem auch aus Labelperspektive gar nicht mehr ökonomisch sinnvoll ist, Vinyl zu produzieren. Es ist halt auch eine Liebhabersache geworden. Das heißt, die Leute produzieren nur noch Vinyl, das sie auch wirklich gut finden, auch wenn sie wissen, ich verdiene damit vielleicht gar nichts, vielleicht verliere ich damit Geld, mir ist es egal, weil ich eben, sage ich mal, viel Überlegung, viel Emotionalität in das Medium selbst stecke halt, ne? Dementsprechend ist halt, sind viele Leute von, viele eher opportunistischere Akteure sind halt von Vinyl abgewandert in die Files halt, ne? Weil sie da eben selber einfache Musik produzieren können, selber einfache Musik verbreiten können zum Beispiel halt, ne? Somit sind viele dieser eher opportunistischen Akteure eher in dem Bereich und die anderen, die dieses Ganze eher lieben und auch bereit sind, eher weniger Geld zu verdienen, schlichtere Leben zu führen, ne? Mehr Freizeit zu genießen, die sind dann eher in diesem Feld geblieben halt.
Um es mal vorsichtig zu sagen, der Markt wird es schon richten, Philosophie, und der Markt hat am Ende...
Habe ich nicht gesagt.
Naja, aber so, es geht in diese Richtung, weißt du? Der Markt schrumpft sich von selber gesund, weil die anderen kein Geld mehr verdienen. Ist nicht unbedingt immer ein Garant dafür, dass irgendwie alles auf der Welt richtig geht oder so. Und ich weiß so vage, was du meinst, weil es gibt diese Liebhaber-Label, die dann halt so ein paar hundert Stück macht, 200 Stück, 150, 300 oder so. Die sind schön und gut, die werden gut gepflegt und so. Es gibt allerdings auch auf der anderen Seite ganz, ganz viele Label, die ihre Tracks nur noch so machen, dass die rein funktional im Club funktionieren für die DJs, die überhaupt noch Vinyl spielen oder so. und auch immer funktionaler werden im Laufe der letzten x Jahre zum Beispiel, was nicht unbedingt die Qualität steigert. Aber worauf ich hinaus wollte eigentlich ist, gut, dass wir noch bei Vinyl geblieben sind, wie viel von dem, was ihr macht im Netz, ist eigentlich tatsächlich okay? Also ich meine, es funktioniert deswegen, weil die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, sind alles irgendwie mehr oder weniger nette Kerle, man kennt sie alle so aus dem Umfeld irgendwie, ne? Man kann die Platte von X, Y, Z, die man so halbwegs kennt oder die zumindest wissen, was man selber ist, spielen, man kann das auf YouTube stellen, man kann es irgendwie auf Soundcloud stellen. In den Soundcloud AGB steht aber mit Sicherheit drin, dass ihr das nicht dürft.
Ja, das ist tatsächlich eben so ein großes Thema. Also ich vielleicht nochmal kurz, was für Sendungen wir machen. Also wir haben einerseits natürlich Feature-Shows, das heißt, das sind Shows, die wir mit Labels, mit Veranstaltern, mit interessanten musikalischen Konzepten, also mit Leuten, die interessante musikalische Konzepte haben, zusammen machen, wo wir quasi deren Output vorstellen mit denen zusammen, wo sie ihre Sachen mitbringen. Da sehe ich schon mal eine gewisse Einverständniserklärung für die Aufführung sozusagen. Das zweite ist, dass wir New Releases Shows machen. Das sind im Prinzip ist das eine Review-Sendung, wo wir Promos, unveröffentlichte Sachen vorstellen und die entsprechend ja über den Sender on Air streamen und im Nachhinein natürlich auch nach außen über Soundcloud etc. publizieren. Ja, das ist aber, also das betrifft jetzt nicht nur uns, wir sind ja eben in so einer Mittlerpunktion, das ist halt eben eigentlich jedes Set, das da draußen irgendwo im Netz rumschwirrt, hat diese rechtliche Problematik. Jetzt aus unserer Sicht, da gibt es sicherlich gleich noch eine ganz andere Perspektive drauf, aber aus unserer Sicht ist es eben so, oder eben wie diese Szene funktioniert, das ist dann so ein Geben und Respektieren sozusagen. Das heißt, eigentlich wird das, was wir machen, als Promotion aufgefasst. Insofern ist das Set online stellen, das Publizieren, die Reichweite, die wir erzeugen, quasi das Argument auch dafür, die Sachen uns zur Verfügung zu stellen und entsprechend rausgeben zu können.
Ich kann das nochmal ganz kurz in vielleicht einen etwas breiteren analytischen Rahmen einfügen, wo das...
Machen wir gleich. Wir lassen erstmal dich also kurz zu... Was würdest du ihnen sagen, wenn sie mit ihrer... Du weißt ja ungefähr, was sie machen, wenn sie zu dir ankommen und sagen würden... Wir werden langsam so populär, dass wir uns irgendwie auf sichere Füße stellen müssen.
Da bleibt nur eins, ihr müsst euch wirklich mit den Labels und mit den Künstlern in Verbindung setzen und euch wirklich auch die Rechte einholen. Das ist die einzige Möglichkeit.
Und das wäre,
lauft ihr wirklich die Gefahr, in diese Tauschbörsenszene mit reinzurutschen. Also natürlich nicht Tausch in dem Sinn, aber Konsumenten, die Musik aufnehmen und der Künstler kriegt davon nichts. Das ist das Problem.
Und, aber du weißt, dass es in der Praxis natürlich vollkommen unmachbar ist.
Ja, natürlich. Ja,
und im
natürlich.
Prinzip betrifft das ja, wie gesagt, jedes Set, das da draußen irgendwo rumschwirrt. Also das ist ja vom kleinen Home-DJ bis zu, nehmen wir die großen Podcasts, die bei iTunes laufen, sagen wir jetzt Label-Podcasts wie der Mobile-Podcast etc., da wird das natürlich entsprechend, wenn es eigene Tracks sind, lizenziert sein. Aber gerade auch Chris Liebing-Podcast, was weiß ich, was es da alles gibt, da gibt es ja riesige, ich weiß nicht, wie es mit dem Resident-Advisor-Podcast etc. ist. Das sind alles große Plattformen und das ist natürlich für alle, die in diesem Bereich kulturell irgendwie tätig sind und in dieser Szene arbeiten und mit der Szene arbeiten wollen, ist diese Situation zwischen dem alten Musiksystem und dem neuen, der neuen Realität da draußen, der Geschwindigkeit da draußen, ist es einfach ein massives Auseinanderklaffen.
Was man auch sehr häufig momentan sieht, ist, dass junge Künstler dahin tendieren, Musik einerseits auf MySpace rauszustellen, in der Hoffnung, dann irgendwie entdeckt zu werden. Das Problem ist, ein Song, der bei MySpace steht, der wird garantiert nicht gekauft. Das ist das Problem. Selbst wenn man dann innerhalb eines halben Jahres eine Single rausbringt, sind die Kaufzahlen nicht so gut. Das heißt, wenn man als Nutzer die Möglichkeit hat, kostenlos Musik zu hören, dann nimmt man natürlich die kostenlose Variante.
Ist dem wirklich so? Also ich meine...
Ich glaube, ja.
Du glaubst?
Ich glaube.
Ich wäre da nicht so ganz dabei, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn ich was auf MySpace hören kann. Ja, wir haben ganz viele Käufer. Hat jemand mal was gekauft, nachdem er es auf MySpace gehört hat? Nicht nicken, aufzeigen.
Ich habe das auch mal gemacht.
Es gibt diese Menschen.
Also Sascha, dazu kann man wirklich auch sagen, die Erfahrungen von den Digitalvertrieben, die mir wirklich gesagt haben, Matthias, du brauchst nicht gegen illegale Angebote deiner Sachen vorgehen und irgendwie dir da Gedanken machen. Das war bisher immer so im Endeffekt die Sachen, die viel im Netz sind, verkaufen auch viel. Also es ist tatsächlich in dem Moment wieder Promotion. Ich weiß nicht, ob ich es glauben soll, aber das ist eine ganz klare Aussage gewesen von einem von den Feintunes-Leuten, also die wirklich ein großer Digitalvertrieb sind, ne? Dass am Ende des Tages halt die Sachen, die letztendlich hochgeladen werden oder auch viel hochgeladen werden, illegal, das machen die Leute ja nur deswegen, weil sie es toll finden. Ne? Also was nicht gut ist oder was nicht irgendwie sich durchsetzen kann, wird auch nicht hochgeladen. Jedenfalls nicht in der Menge. Ne? Ich will das damit in keinster Weise fördern. Das ist einfach nur, ich sag, das zeigt wohl die Erfahrung der Vertriebe. Ne?
Da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen denen, die schon groß sind und online sehr, sehr präsent sind und die, die versuchen, groß zu werden.
Absolut richtig, gebe ich dir recht. Also wenn man wirklich dann anfängt, ist das eine ganz andere Geschichte. Klar, das ist halt immer so. Bist du groß, ist jeder Pups dann nochmal, bringt noch mehr und denen kann es dann auch egal sein, wenn sie an einem bestimmten Prozentsatz eben nichts verdienen, weil die Masse macht es dann bald wiederum, ganz klar.
Und genau die Masse ist ja das Problem. Wenn man viele junge Künstler hat, man braucht sich ja nur mal bei MySpace umschauen, jetzt als Beispiel, da wird aber keiner richtig groß, beziehungsweise er muss dann wirklich auch Qualität liefern. Und das ist schwierig für einen jungen Künstler, die das Geld zur Verfügung zu haben, um ein gutes Studio zu finden, um gute Aufnahmen zu machen. Er kann noch so gut sein, wenn er live ist, aber wenn die Aufnahmen nicht gut sind, wird man leider in der Masse untergehen.
Habe ich das richtig verstanden? Du würdest Leuten, die zu dir kommen, erstmal empfehlen, lass die Finger vom MySpace?
Nicht unbedingt, aber ich sehe das Problem, dass man bei MySpace nicht unbedingt dann auch sehr erfolgreich wird. Also gut, Franz Ferdinand sind das Gegenbeispiel oder Arctic Monkeys.
Arctic Monkeys waren. Ich glaube, das ist die falsche Frage oder die falsche Antwort zu sagen, dass MySpace dir dabei helfen kann. Du hast das eben ganz gut in dem Vorgespräch gesagt und die Analogie nutze ich eigentlich auch immer. Wenn du ein Künstler bist oder eine Band bist, agierst du sehr stark wie ein Startup, ne? Also wie eine Firma im Prinzip, die sich neu gründet, weil also Startup, wenn du als Künstler ein kommerzielles Ziel verfolgen willst. Deswegen nicht jeder, der Musik in irgendeiner Form produziert, will, er hat immer ein kommerzielles Ziel. Deswegen ist immer wichtig zu beantworten zuerst, ich bin der Künstler und ich hasse dieses Wort, aber ich habe mein Produkt, ja, das ist mein Song und der muss gut sein. Also da kann mir MySpace oder Soundcloud oder wie auch immer, kann mir nichts dabei helfen, wenn mein Song nicht gut ist. Und das heißt, für mich ist immer die Sache, ich muss einen guten Song haben und ich muss ein Ziel haben. Und dazwischen liegen halt ganz viele Faktoren, die ich einbeziehen kann. Ob das ein Digitalvertrieb ist, ob das Soundcloud ist und ich gebe meine Sachen umsonst zurück, ob das eine Bandcamp-Geschichte ist. Und ich baue mir meine komplette kleine Strategie darum, mit Facebook und Twitter, was auch immer. Geht immer darum, meiner Meinung nach, dass die Frage erstmal beantwortet werden soll, was will ich denn als Künstler erreichen? So. Weil nur mit einem Ziel und mit einem guten Produkt kannst du das so machen, wie ein Startup das auch hat. Ohne Produkt werden die Gründer auch nicht reich. So.
Aber nicht jedes gute Produkt wird auch gefunden.
Das ist halt die Krux an der Sache, wie man es rauskriegt. Und ich habe einen guten Song geschrieben und ich will damit jetzt Geld verdienen. Was sind die Tools, die ich dafür nutzen kann, um das Ziel zu erreichen? Und da gibt es heutzutage im Netz halt so viele verschiedene Tools, das zu machen, wenn die Story halt stimmt. So. Und also ich meine, auf Soundcloud gab es ein Beispiel von einem Typen, der sitzt der saß in Miami, in Florida. Und der hat angefangen, Musik zu produzieren und hatte keine Ahnung. Ne? Der wusste nicht, wie das funktioniert. Und er war jetzt ein Jahr dabei und hat halt in Zusammenarbeit mit dem Feedback der Community, mit anderen professionellen Leuten, also mit der ganzen Diskussion, die auf der Plattform selbst stattfindet, letzte Woche eine E-Mail geschrieben und gesagt, ey, ich habe meine ersten Tracks verkauft. Und habe das Geld sofort bei mir einkassiert, weil ich es über Bandcamp reingestellt habe und sofort einen Bezahlmechanismus da hatte. Das ist jetzt ein Minimalbeispiel, aber der Punkt ist einfach, dass die Tools dafür, also die stehen halt zur Verfügung, so, und wie man mit denen spielt, ist dann eben auch die Kunst.
Um mal zu dir zu kommen, du musst Simfi, glaube ich, nochmal kurz erklären, wie funktioniert das rein finanziell? Also ich meine, wer kauft da was, warum, wieso nicht und warum kauft keiner was und wie existiert ihr?
Ja, ist relativ einfach eigentlich erklärt. Also wir stellen Dienst ins Netz, der dir erstmal erlaubt, kostenlos Musik zu hören. Das heißt, wir gehen erstmal aus Nutzersicht her und schauen, was findet da draußen schon statt, was machen die Leute, sie hören eh schon kostenlos Musik da draußen. Und wir konkurrieren im Prinzip nicht unbedingt mit iTunes oder mit, wir konkurrieren erstmal mit RapidShare sozusagen, weil da kriege ich die Musik halt auch massenweise kostenlos. Und das versuchen wir einfacher zu machen, dass die Leute die Musik eben nicht mehr bei RapidShare runterladen, was viel zu umständlich ist, sondern zu uns kommen und da die Musik hören. Und da verdienen wir Geld über Werbung. Das ist auch ein ganz klassisches Modell. Also ich kriege Display-Werbung, ich kriege Audio-Werbung, ich kriege Video-Werbung. Darüber verdienen wir Geld. Das reicht nicht aus, um den ganzen Service zu finanzieren. Da gibt es auch sehr prominente Beispiele aus den USA und auch in Europa, die damit gescheitert sind. Und das liegt schlicht daran, dass Streaming immer noch zu, also nicht immer noch, aber Streaming einfach zu teuer ist, um es über Werbung rein zu finanzieren. Deswegen gibt es bei uns sozusagen noch on top.
Streaming ist in Deutschland, glaube ich, auch dann nochmal eine Ecke teurer als in manch anderen Ländern, richtig?
Ja, was hauptsächlich an der GEMA liegt, weil die GEMA einfach nochmal höhere Tarife hat als jetzt Verwertungsgesellschaften in Frankreich, glaube ich, oder in Niederlanden, da ist es ein bisschen günstiger, auch in England. Das ist sozusagen der erste Punkt. Also wir bieten erstmal ein kostenloses Angebot, um möglichst vielen Leuten diesen Service schmackhaft zu machen, wenn man so möchte. Und on top gibt es dann Premium-Features. Die haben nicht so sehr erstmal mit der Musik zu tun, sondern die haben damit zu tun, dass ich komfortabler Musik hören kann und eben überall Musik hören kann. Also Beispiel iPhone-Applikation, die einfache Applikation installiere ich mir auf mein Handy, auf mein iPhone und bin unterwegs und kann eben auf meine kompletten Playlists, die ich mir auf der Seite angelegt habe, zugreifen, kann auf die über 6 Millionen Titel zugreifen, kann suchen, jeden Künstler, habe einen Offline-Modus, das heißt, im Prinzip ersetzt es mir meinen MP3-Player an der Stelle. Also ich kann unbegrenzt Playlisten markieren, kann sagen, die bitte offline auch verfügbar und selbst wenn ich irgendwo am Strand liege, habe ich die Playlist immer mit mir dabei. Das ist sozusagen ein Premium-Service, den wir bieten, der kostet im Monat 10 Euro und darüber verdienen wir Geld, um sozusagen den kompletten Service dann wieder auf eine stabile Basis stellen zu können.
Also da ihr noch nicht so lange auf dem Markt seid, hofft ihr damit Geld zu verdienen, sagen wir es mal lieber so.
Wir verdienen sogar schon damit Geld, es gibt durchaus auch schon nach der ersten Woche Premium-Nutzer,
ja,
die den Service in dem Modus nutzen. Klar, wir hoffen damit Geld zu verdienen, also eine Woche damit am Markt. Wäre vermessen jetzt zu sagen, das wird auf jeden Fall zu 100% funktionieren, aber wir glauben natürlich dran. Gibt ja auch Beispiele aus anderen Ländern, wo das funktioniert durchaus.
Ich weiß nicht, ob du es sagen darfst, aber wie viel Kapital muss da jemand reingesteckt haben am Anfang, damit ihr überhaupt an den Start gehen könnt?
Da gucke also, ich so ein bisschen, Richtung Jörg da drüben von Universal. Da muss schon eine Menge Kapital erstmal reinfließen, das ist leider Gottes so. Wir sind immer noch Studenten größtenteils und wir sind als studentisches Startup gestartet damals in Mannheim ursprünglich. Und da sind schon siebenstellige Summen jetzt reingeflossen, weil es einfach sehr teuer ist, erstmal die Lizenzen zu bekommen dafür. Also jedes größere Label verlangt ja erstmal, kann man drüber streiten, aber so ist der Markt, verlangt ja erstmal eine Front-Abzahlung, wenn man so möchte. Also muss einfach erstmal Geld auf den Tisch legen, um zu zeigen, jawohl, wir meinen das ernst und es hat ein gewisses Volumen, was wir hier machen. Und das ist im Prinzip eine Vorauszahlung auf die Nutzung, die dann später stattfindet. Also es ist schon eine ganze Menge Geld notwendig, um so einen Service tatsächlich erstmal an den Start zu bringen.
Ja, klar. Und wie viel stellig, was du vielleicht auch nicht sagen darfst, müssten tatsächlich dann die Abonnenten sein, damit sich das rentiert in irgendeiner Form?
Auch das ist wiederum eine Frage, wie weit man es treiben will. Also wir müssen eine gewisse Prozentzahl erreichen, einfach an Nutzern, zu zahlenden Nutzern, damit es sich rentiert. Die ist gar nicht so wahnsinnig hoch. Also wir müssen nicht halb Deutschland zu Simfy zahlenden Nutzern machen. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist einfach eine Frage, wo man hin möchte. Also wir wollen natürlich einen Service bieten, der möglichst eine breite Masse anspricht. Also ist auch ein Unterschied an der Stelle. Wir sehen uns nicht so sehr in der Form jetzt als Spezialservice für eine gewisse Gruppe von Leuten, sondern wir bieten erstmal einen einfachen Zugang zur Musik. Und das ist halt ein Thema, was erstmal eine breite Masse anspricht. Und im Detail dann sozusagen gibt es wieder andere Services, die das besser machen als wir.
was du bestimmt auch gesehen hast, weil es, glaube ich, genau deine Zielgruppe angesprochen hat. Es gab von neulich so eine Infografik, wie viel muss man, wo du kennst sie, ne? Auf Information Aesthetics oder so. Wie viel muss man wovon verkaufen, um das Minimumgehalt als Künstler, so dass die Armutsgrenze so gerade, ne, zu erreichen? Die Zahlen sind dann so ein bisschen bestritten, umstritten und so weiter worden. Aber ihr seid ein Service, der ist am hintersten Ende von dieser Infografik, also da, wo der große Ballon sagt, du musst irgendwie 8 Millionen Mal gespielt werden, um 2 Brötchen am Tag kaufen zu können, und viel mehr ist es nicht. Und auf der anderen Seite waren sowas wie 120 selbstgebrannte CDs verkaufen. Wie siehst du, also wenn so ein Musiker auf dich zukommen wird, oder ja, sagen wir mal, du gehst zu einem Label hin und sagst, hey, wir sind eine super Plattform, das ist total toll, das macht dir voll Spaß. Und wenn das Label sagt, das mag ja sein, aber ich bin nicht Lady Gaga und selbst die kann davon nicht mehr ihren Sprit bezahlen, was würdest du denen sagen?
Also ich würde zuerst mal sagen, dass in der Grafik natürlich eine Sache fehlt, und das ist eben, das sind die angesprochenen Rapid Shares und Konsorten dieser Welt, weil da könnte ich die Bubble sozusagen noch viel, 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 viel größer machen. Da müsste schon sehr, sehr viel runtergeladen werden, bis ich, da, das ist im Prinzip unendlich, ne? Da verdiene ich überhaupt nichts dran. So, das heißt, das ist für mich schon mal der erste Punkt, weil die ganzen, das, was ich vorhin angesprochen habe, wenn ich eine bessere
Alternative... im Grunde sagst du sowas, ich hoffe, du sagst sowas nicht, weil das ist so die ganz, das wäre so die ganz böse Methode irgendwie. Guck mal, wir sind wenigstens besser als die Piraten.
Nee, das oder ist so. Der erste. Das ist, naja gut, es ist aber für mich schon ein valides Argument, wenn ich sage, Beispiel in Schweden, Spotify, 80% Rückgang, Piraterie. Ja, also das ist, ist für mich schon ein Argument, einfach zu sagen, dass die Leute, die es vorher...
Das ist nicht nur Spotify. Also im...
Ja, dann sind es halt 40% Spotify, aber ist auf jeden Fall
ein Effekt. Es gab den Pirate Bay-Stress, es gab da öffentliche Prozesse,
es
gab da neue Gesetze und so weiter.
Ja, also, da kann man sich auch drüber streiten, dann sind es halt 30%, aber ich finde auch 30% ist signifikant immer noch. Auf jeden Fall geht es für mich an erster Stelle erstmal darum, die Leute, die, das ist ja unbestritten, dass illegal in Musik gehört wird, an der Künstler überhaupt nichts verdient. Ja. Und dafür wollen wir erstmal eine Alternative bieten, das heißt, dass überhaupt erstmal verdient wird. Dann ist das zweite Argument aus meiner Sicht, das ist jetzt sozusagen eine Betrachtung von unten, wie viel muss ich spielen, damit ich x Euro verdiene. Wenn du von oben guckst und sagst, wie gesagt, wir wenden uns an die breite Masse, wir wenden uns nicht so sehr an den Connoisseur, wenn man so möchte, der im Jahr 2000 Euro für Musik ausgibt, der wird auch weiterhin seine Platten kaufen, und der wird jetzt mit einem Dienst wie Simfy nicht sein komplettes Musikerlebnis befriedigen können. Wenn man sich es aber anschaut, was sozusagen der Durchschnittsdeutsche im Jahr für Musik ausgibt, ja, dann ist das wesentlich weniger als die 12 mal 10 Euro, die er bei uns ausgeben würde, wenn er Premium-Nutzer wird. Also es sind 120 Euro im Jahr, jeder, der die Statistiken kennt, ist wesentlich mehr als das, was der Durchschnittskäufer in Deutschland für Musik ausgibt. Und das heißt zunächst mal, dass insgesamt, und sonst würde, glaube ich,
auch kein Label... Da hast du die GEZ schon rausgerechnet, nehme ich an.
Da habe ich die GEZ nicht rausgerechnet, nein, okay. die zahle ich auch weiterhin. Also das heißt, insgesamt sonst würde da ja auch kein Label der Welt mitmachen, du hast es auch schon angesprochen, insgesamt ist der Kuchen, der da ist, um verteilt zu werden, wesentlich größer, als er vorher war. Ja, das muss man ganz schlicht und ergreifend so sagen. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird dieser Kuchen verteilt? Und da stimmt es, wenn auf einer Plattform von 6 Millionen Titeln eben wahnsinnig viel Musik gehört wird und nicht mehr nur die 10 CDs, die ich mir vielleicht im Jahr kaufe, wenn ich als Nutzer eben 1000 Künstler höre und die auch wahnsinnig unterschiedlich und hier mal reinhöre, da mal reinhöre, dann ist für den einzelnen Künstler natürlich weniger da. Das ist schon richtig, aber es wird einfach breiter verteilt am Ende des Tages. Das ist für mich immer das Argument. Also der Kuchen insgesamt ist größer geworden, aber es wird schlicht anders verteilt an der Stelle. Und wir ersetzen ja nicht den CD-Verkäufer um die Ecke an der Stelle.
Ich mache einen kleinen Break. Erstens habe ich mich verschluckt, ich entschuldige mich für meine Stimme. Zweitens, warum, also um mal zu Soundcloud zu kommen, warum ist bei Soundcloud nie dieses Ich verkaufe meine Musik Modell gekommen, auf das ich schon so lange warte?
Ja, weil das andere schon machen. Der Anspruch von Soundcloud von Anfang an war, man hat sich die letzten 5 oder 6 Jahre im Internet wirklich immer damit, oder die Dienste haben sich immer damit auseinandergesetzt, wie können wir es dem Konsumenten, dem Zuhörer, dem Hörer besser, einfacher machen, an Musik zu gelangen, Empfehlungen zu bekommen, etc. etc. Aber so wirklich Probleme gelöst für jemanden, der tagtäglich als Label oder Künstler Musik transportieren muss durch Netz, gab es keine vernünftigen Angebote, bis auf RapidShare und MediaFire. Bitte?
Ich hasse diese Dinger. Aber
ja, ja, genau. Und das, also weil die Gründer von SoundCloud diese Dinger genau gehasst haben und als Sound-Engineers und Künstler viel Musik transportiert haben durchs Netz, haben die gesagt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht die letzte Antwort sein. Wir müssen uns auf, also wir müssen was kreieren, was nochmal zurück auf den Track geht, also den ich da hin und her schicke. Und deswegen halt auch die Waveform, deswegen, das war halt der erste Schritt des Dienstes. Und die Zielgruppe im Prinzip war es dann wirklich für die Leute, die große Files durchs Netz transportieren müssen, entweder über den privaten Bereich, also im privaten Modus oder im öffentlichen Modus. Und damit haben wir eigentlich in einer ganz guten Form ein Problem für diese Leute halt gelöst. Und das Musikverkaufen übers Netz haben in der Form schon viele andere Dienste schon gelöst oder versuchen es zu lösen. Deswegen ist es für uns halt wichtig, uns so darauf zu fokussieren, das Tool im Netz zu sein, Musik zu hosten und zu bewegen. Ja. Und weniger den kommerziellen, weil dann würden wir nämlich dann könnten wir unser komplettes Team eigentlich von 90% Entwicklern auf einmal dann wieder so 40-50% Leute, die dann so Content-Lizenzen etc. Anwälte. Und das Tool ist Technologie. Also SoundCloud ist 90% Technologie und weniger der Content, der darauf ist.
Wie schätzt du das ein? Ihr wart ja lange, lange Zeit in der Beta mehr oder weniger und seid dann richtig losgegangen. Welche Probleme sind da aufgetaucht? Also ich meine, am Anfang war es so, wie ich SoundCloud kenne, da waren nur Leute, die ihre Tracks hochgeladen haben, ihre eigenen. Okay, ab und zu gab es mal Leute, die haben mal so einen Mix hochgeladen. Wie hält man gerade auch so, ich denke mal, das gehört auch mit zu deiner Aufgabe, irgendwie die Community so ein bisschen im Griff zu haben,
ja, also
nicht das damit genau, zu machen, also was man nicht tun soll.
Ich meine, die Gefahr ist natürlich immer da. Ja, du kannst halt was hochladen, okay, dann passiert das. Wir haben eine sehr selbstregulierende Community, die halt einen sehr großen Wert darauf legt. Dann ist der Fakt, dass du mit dem Umsonst-Account schnell an Limitierungen im Prinzip vom Platz her stoßen kannst und dann in zahlbare Premium-Accounts dann wechseln musst, das schreckt allein schon davon ab, dass es halt eine Media-Fire, eine Rapid-Share-Geschichte dann ist. Aber klar, die Herausforderung ist da und wir sind da eigentlich recht schnell in der Reaktion und wir haben den Vorteil, dass wenn halt ein Label oder ein Künstler selbst einen Account anlegt, wir in einer gewissen Form schon in einer Beziehung mit dem Label halt auch sind, weil wir die auch beim Account halt begleiten, dabei sein, wenn es um Premium-Geschichten geht, um Sales, um M-Support etc. Also sind da schon in einer Beziehung mit dem Label, wo es auch viel einfacher ist, dann Probleme schnell zu lösen und direkt zu lösen.
Aber wie, ich meine, kann sowas wie SoundCloud, um mal so eine reelle Einschätzung zu haben, kann sowas wie SoundCloud noch auf einer persönlichen Ebene irgendwie funktionieren? Also kann man mit den Leuten, die da was hochladen, noch reden, wenn es wirklich so erfolgreich sein will, dass es sich letztendlich trägt finanziell?
Also,
oder ist die Perspektive nicht eine ganz andere?
Wir kratzen jetzt 1 Million User. Das heißt, verglichen mit anderen Massenmusik-Services oder selbst Flickr oder YouTube ist natürlich noch nicht vergleichbar. Also wir haben, wir können noch mit den Usern reden. Also wir beantworten jede E-Mail, ne? Also jede. Hm. Und das heißt, wir können noch mit den Usern kommunizieren und mit besonders wenn es um Labels geht, die dann einen Premium-Account kaufen, die dann halt begleitet werden müssen im Aufbau, die dann Beratung brauchen, wenn es darum geht, ich habe folgende Strategie, die ich online abwickeln will, kann ich das mit euch machen? Dann sagen wir, ja, dafür könnt ihr das und das Tool nutzen. Das heißt, da findet schon so ein bisschen so ein Education, also so ein erzieherischer Aspekt im Prinzip in der Beziehung mit dem User statt. Und was wir halt auch gerne machen, ist halt so besondere Cases, die, die wir als interessant empfinden, in der Nutzung von SoundCloud halt hervorzuheben. Ob das jetzt ein Publisher ist, der in L.A. komplett seinen Backkatalog auf SoundCloud hostet, dort halt mit Music, also mit den Filmen, also mit den Musikmanagern in den TV-Studios etc. Die Tracks hin und her, also quasi seine Pitches verschickt per SoundCloud und dann halt die Player nutzt, um die auf seiner Webseite zu showcasen. Also diese Sachen versuchen wir immer so ein bisschen herauszufiltern, um interessante Nutzungs interessante Nutzung einfach darzustellen und die dann auch inspiriert, andere Künstler, andere Labels, andere aus demselben Bereich dann zu sagen, ja, das finden wir eine gute Idee, das würden wir gerne auch so machen oder ähnlich machen.
Ich meine, ihr habt ja so ein, bei SoundCloud hat man ja so ein relativ persönliches Verhältnis zu dem Track, weil der Track die Basis ist und nicht so nur so ein Abspielfile oder so. Auf dem Track selber wird kommuniziert durch die, was glaube ich so eine der beliebtesten Funktionen ist irgendwie, und ihr habt eine Wellenform, dieser Track bekommt so eine Persönlichkeit. Glaubst du, das ist einer der Hauptgründe, warum das Ding irgendwie so erfolgreich ist?
Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, dass die Mischung, also die Waveform kam als erstes, wie eben schon gesagt, und das war halt in dem Bereich ein Novum, dass ich eine E-Mail-Einladung erhalten habe mit einem Link, wo ich ein privat zu mir geschertes einen Track mir anhören. Das Erste, was ich sehe, ist halt diese Waveform, wo ich halt nachsehen kann, wie sich der Track entwickelt. Und da wahrscheinlich schon Kommentare von meinem Producer oder von demjenigen, mit dem ich an dem Track zusammenarbeite, schon halt Nuancen sehen kann. Okay, hier liegt mein Fokus, hier muss ich besonders reinhören, hier kann ich dann mein Feedback geben, etc. etc. Damit fing es im Prinzip an, und das ist bis heute noch ein starkes Markenzeichen in dem kompletten im kompletten User-Interface von SoundCloud, das, wo die meisten halt nur sagen, das sieht gut aus, das funktioniert gut, sieht simpel aus, und deswegen finden wir das gut.
Wie schätzt du das ein? Ist so, wenn du einfach mal so jemand, du hast jemanden auf dich zukommen, der sagt, ich möchte Musik machen, ich möchte mit meiner Musik unter Umständen Geld verdienen, vielleicht weiß der Himmel wie. Wie viel Perspektive muss man nach vorne haben? Also inwieweit muss man auch absehen können, dass sich der Musikmarkt nicht nur generell so ein bisschen auf dem Abwärtstrend bewegt, dass die verschiedenen Services und so weiter nicht nur immer rechtlich immer komplizierter werden, bis man gar nicht mehr durchblickt, sondern inwieweit muss man auch sehen, was könnte eigentlich kommen? Muss man da so einen Blick drauf haben?
Natürlich sollte man den Blick drauf haben, aber man sollte vor allen Dingen eins haben, Durchhaltevermögen. Weil heutzutage eine kleine Anzahl von Künstlern von heute auf morgen populär werden. Und das sind meistens auch, also ich lasse jetzt mal die gecasteten Leute außen vor, sondern wirklich Talente, die von heute auf morgen hochgepusht werden und dann aber genauso schnell wieder verbrennen. Das ist das Problem. Und wenn jemand nachhaltig lange auf dem Markt vor Ort sein möchte und erfolgreich sein möchte, dann muss er wirklich von Anfang an in kleinen Schritten vorangehen. Und das können viele Künstler leider nicht. Das sehe ich immer wieder, dass sie schnell, 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 schnell berühmt werden wollen. Das ist aber nicht immer gut. Ja. Und die breite Masse an Möglichkeiten, die man hat, nutzen viele Künstler ja auch. Bloß die breite Masse an Möglichkeiten, online zu gehen.
Die Erwartungshaltung sollte eine andere sein.
Genau. Also man
immer noch mit viel Arbeit zusammen verbunden ist. Ja.
Genau, also man muss wirklich auch so ein bisschen Sitzfleisch haben als Künstler, um auf Dauer auf dem Markt präsent zu sein.
Was ich noch sagen wollte, die ganzen neuen, also erstmal habe ich das Gefühl, dass hier irgendwie diese ganzen, wir haben sowas wie eine strukturelle Verschiebung in der Gesellschaft, die hier stattgefunden hat und wo zum Beispiel Simfy und Soundcloud eben Antworten drauf sind, die versuchen das Ganze irgendwie zu kompensieren und wieder in die Richtung zu lenken, wie die Leute es gerne hätten. Also in dem Sinne muss man schon mal den Leuten sagen, dass die halt viel kreatives Potenzial versucht haben umzusetzen und es halt eben eigentlich auch gemacht haben. Und dann ist natürlich auch wieder, die haben natürlich dann gewisse Nutzungsvisionen eingebaut in die Software, wie das benutzt werden soll, haben wir gerade drüber gehört, ne? Es gibt natürlich auch viele andere Nutzungsvisionen, die Nutzer generieren und dann eben zum Beispiel die Sachen benutzen. Zum Beispiel bei SoundCloud ist ja mittlerweile halt eigentlich auch eine Mixstation geworden für DJ-Mixe, für Radiosendungen etc., wo die Leute das hochladen, wo es mittlerweile Blogs gibt wie Hypem und wie sie alle heißen, die sozusagen über diese Plattform Promotion machen für andere oder auch ganz viele Lokale. Wir haben hier sozusagen hier die Independent-Szene sozusagen zu sitzen, Leute, die sich interessieren, wie kann ich für mein kleines Independent-Dasein solche Plattformen nutzen. Und zum Beispiel ist es so, dass Veranstalter DJ-Mixer auf Club-Sessions aufnehmen, das dann wieder hochladen, zum Beispiel auf Soundcloud, das dann an ihre Besucher und sowas weiterschicken, die das dann kommentieren und sagen, hier, letztes Wochenende im Club habe ich den und den Mix gehört von dem und dem DJ. Die kommentieren es dann überall, sagen hier, wow, geil, und da kann man das kaufen und sowas halt, ne? Das heißt, da hat sich halt unheimlich viel getan und ja.
Also mit Sicherheit bestreitet kein Mensch, dass sich unheimlich viel getan hat und dass sich auch noch extrem viel tun wird oder so. Die Frage ist nur, wie positioniert sich da ein Künstler? Kann ein Künstler wirklich heutzutage noch hingehen und sagen, ich mache Musik und möchte irgendwann davon leben und das ist so alles, was ich machen möchte? Oder muss ein Künstler heutzutage nicht tatsächlich sich mit ganz anderen Dingen befassen? Also muss er nicht sagen, ich bin meine eigene Promotion-Maschine, ich bin mein eigener Vertrieb, ich bin meine eigene Firma, ich brauche eine Firma, ohne Firma geht gar nichts mehr. Ist nicht das eher das, was ein Musiker heute sein muss, statt irgendwie Musik zu machen?
Genau das ist das Problem. Also als Künstler, als junger Künstler hat man ja noch nicht, also sagen wir mal, ein junger Künstler, der jetzt wirklich eine Garagenband gegründet hat, ja, der hat einfach noch nicht die Möglichkeiten, zu einem Label zu gehen und zu sagen, hier, das ist mein Material, schaut euch das durch, die schicken ihn nach Hause. Auch ein Indie-Label würde das nicht einfach so hinnehmen. Das heißt, er muss auch wirklich Marketing betreiben. Er muss eine eigene Homepage machen, er muss T-Shirts drucken, die er dann auf Konzerten am besten verkauft, selbst CDs machen. Und irgendwie eine kreative, außergewöhnliche Möglichkeit finden, seine Musik, seine Kunst an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und das ist momentan, glaube ich, sehr schwierig, weil es gibt zwar viele Möglichkeiten, aber viele nutzen diese Möglichkeiten auch.
Was ich da immer nicht, oder eine Nachfrage sozusagen an der Stelle, wie ist es denn früher gewesen, als es diese ganzen Möglichkeiten noch nicht gab? War es da so, dass man quasi konkret produziert hat und dann hat man seine tausenden CDs einfach so verkauft oder ist es nicht auch eine Chance, dass es solche Plattformen wie jetzt euch gibt oder Soundcloud oder im Größeren, wenn man so möchte, dann auch Simfy, auf die ich als Promotion-Plattform nutzen kann. Natürlich ist es dadurch, dass es im Netz so wahnsinnig viel kostenlos gibt, einfach ein Riesenproblem, dass dann am Ende die Promotion nicht dazu führt, wie früher, wenn ich bei MTV hoch und runter gelaufen bin, halt alle in den CD-Laden um die Ecke gelaufen sind und da die Platten dann gekauft haben und alle sehr viel Geld damit verdient haben. Oder einige wenige Künstler, weil da war es ja dann früher auch so, dass in den Radiostationen eben nicht die Garagenband um die Ecke gespielt wurde, sondern auch nur die großen Künstler, die dann wahnsinnig viel Geld, einige wenige verdient haben. Das wäre so meine Frage an der Stelle. Ist nicht wann eine wahnsinnige Chance, dass es so viele Möglichkeiten gibt? Und das, klar, muss ich dann kreativer werden und muss sozusagen auch gucken, was mache ich jetzt mit dem Wust an Möglichkeiten, den ich da vor mir habe? Aber ist das nicht eher eine Chance als jetzt irgendwie ein Drama?
Aber mehr Möglichkeiten sind eigentlich immer eine Chance. Also ich glaube, wenn man andersrum denkt.
Ja, aber die Konkurrenz ist auch größer.
Denkt man,
je mehr Möglichkeiten alle haben, desto mehr drängen sich auf den Markt und desto unwahrscheinlicher ist es, entdeckt zu werden.
Aber über was reden wir da jetzt? Ist das jetzt eine Art von Jammern darüber, dass es heute schwerer ist oder was? Also das ist
nee, wir sollten nicht über das Jammern also reden, sondern eher darüber, dass sich die Strukturen
ändern sich halt total. Und das ist also, ne, ich kenne das, die Geschichte ja vom Musikmachen wirklich auch schon aus der Zeit mit irgendwie Proberaum stehen, Demos aufnehmen, noch mit Kassettenrekorder und diesen ganzen Kram. Also habe da schon einiges erlebt, wie man diese Sache angeht. Ja? Und früher waren es ein Ticken weniger Leute, die es versucht haben und die Möglichkeiten waren weniger. Heute sind es wesentlich mehr und dafür sind aber auch die Verbreitungsmöglichkeiten viel, viel toller. Ich hätte mir 1981 sowas wie Internet und MySpace, da wäre ich auf die Knie gefallen vor Dank und sonst was. Ne? Weil wenn man damals irgendwo in der Provinz saß, wie ich irgendwie mit einer Band, wo ich auch heute noch sagen würde, die war klasse und die hätte Chancen gehabt. Du hattest aber 0,0 Möglichkeiten, was zu machen. Du hattest auch keine Ahnung, außer halt eben deine blöden Demos durch die Gegend schicken und meistens an irgendwelche Jugendzentren, um da irgendwie aufzutreten oder sowas. Ne? Also verglichen mit heute ein extrem jämmerlicher Zustand und sich da damals durchzubeißen, da musstest du echt auch sagen, hey, Durchhaltevermögen und Sitzfleisch und was weiß ich was alles. Ne? Also das hat sich nicht geändert. Die Möglichkeiten sind heute bestimmt viel besser und natürlich auch die Konkurrenz. Klar, alles geht in die Breite. Das ist eine ganz, ganz, ganz normale Entwicklung. Ne? Ich glaube, die Krux ist schlicht und ergreifend. Irgendwann gab es mal so eine Phase, eben, wo das Ganze schon besser lief, auch mit dem, dass junge Bands hochkommen konnten. Eben zum Beispiel Stichwort auch MTV. Irgendwann ging es mit Viva so los, dass die deutsche Bands dann auch ziemlich stark irgendwie letztendlich gepusht haben, die dann natürlich ins Raster gepasst haben, ganz klar. Aber das war plötzlich eine Sache, die auch den deutschen Markt ja tierisch einen Aufschwung gegeben hat und so weiter. Und da gab es mal eine Phase, wo du sagen konntest, also wo eine Situation da war, wenn man da viel Energie reingesteckt hat, konnte auch eben das zurückkommen durch schlicht ergreifend Tonträger. Und das ist die Krux jetzt. Jetzt ist das vorbei und es wird in erster Linie sowas wie diese Streamingsgeschichten und so weiter eben angeboten und gehört vor allem. Und wie er selber sagt, es ist damit aber nichts zu verdienen. Also wir müssen jetzt dieses Abo machen oder wir müssen das mit der Werbung generieren und so weiter und so fort. Aber keine Plattform verdient wirklich ernsthaft mit sowas Geld und so. Also da kommt man nicht weiter. Daran müssten aber die Antworten drauf gefunden werden, meiner Meinung nach. Und da hat bisher vor allem die Politik und die Großindustrie, die den ganzen Krempel ja angeschoben hat, ne? Also die Digitalisierung ging ja letztendlich mit der Einführung der CD los, nicht mit dem Internet. Ne? Da hätte man es schon sehen müssen, weil Internet gab es damals schon, nur nicht als Massenmedium. Ne? Aber die Leute, die das damals alles auf den Weg gebracht haben, haben da komplett versagt, ne? Diese Dinge vorauszusehen, obwohl natürlich schlaue Köpfe das auch schon am Anfang irgendwie gesagt haben, wir müssen da aufpassen, sonst wird alles irgendwann im Netz stehen und die wollten auch Begrenzungen und so weiter einführen. Da gibt es ja etliches an Literatur drüber, wo man das sehen kann. Aber das ist alles vergeigt worden und das ist wirklich in erster Linie die Schuld der Majors und der Politik, die nicht die Kontrollen eingebaut hat. Jetzt ist es zu spät, mit Abmahnungen, all den Quatsch können wir nichts erreichen. Ne? Also die Frage ist wirklich, wenn man irgendwie den Markt eben erhalten will, wo kommt dann die Wertschöpfung her? Ne?
Ich meine, darauf haben wir in den letzten x Jahren ziemlich viele Antworten gefunden oder so. Ich meine, es ist ja so, dass wirklich so alle, Techno war in gewisser Weise auch schon so ein Projekt, was auf die Frage geantwortet hat, wie mache ich auf möglichst verschiedene Arten und Weisen Geld? Wie mache ich Geld damit irgendwie, Platten zu verkaufen, mich als DJ zu promoten, live aufzutreten, mein eigenes Label zu machen, das Business selber in die Hand zu nehmen, was ja irgendwie floriert hat wie nix.
Und auch vom Stardom ein bisschen wegzukommen, mehr so Label als Family, ne? Wir sind das Team, also das
genau,
Team ist der Star und nicht... Ne?
Das Netzwerk aufzubauen und jenseits von solchen Methoden zu arbeiten. Netzlabel, die seit x Jahren existieren, machen das auf die gleiche Art und Weise. Das sind alles Methoden, mit denen man ganz gut überleben kann, also die wir auch alle irgendwie betreiben, so multifunktional zu sein wie nur möglich irgendwie. Hier Geld, da Geld, dort Geld, hier ein bisschen Geld zu verdienen.
Ich glaube auch, dass das Problem doch eigentlich an der Stelle vielleicht gar nicht so sehr die Politik oder die Anbieter oder die Künstler oder wie auch immer sind, sondern das eigentliche Problem ist ja im Prinzip die veränderte Art, wie Leute mittlerweile Musik konsumieren und wie sie das wertschätzen, was sie da konsumieren sozusagen an der Stelle. Also wenn ich halt heute hergehe und ich kann mit einem Klick mir das Album runterladen, das ist sogar schneller, als wenn ich auf die Straße gehe und das noch die 12, 14, 15
Klar,
Euro...
Klar, aber da ist es hingekommen, das hätte man verhindern können, dass es da hinkommt.
Aber ich glaube,
hätte ist halt wurscht. Ne?
Ich glaube auch fast, dass man es nicht hätte, also klar, man hätte sozusagen, ich glaube aber dann ist das ganze Internet wieder so ein bisschen... ein Problem an der Stelle. Und ich glaube, das geht ja nicht nur der Musik so, sondern in allen Branchen so. Und die Frage ist doch jetzt an der Stelle, wie schafft man es wieder, dass, weil zum Konzerten gehen die Leute mehr denn je. Also es ist ja nicht so, dass sozusagen die Musik generell da gar kein Geld mehr mit verdienen würde. Es ist einfach nur, dass dieses an der Stelle dann eben Produkt, dieses digitale File, was da draußen ist, zu wenig Wert hat für den Einzelnen. Und das ist sozusagen eine Entwicklung, kann man jetzt drüber streiten natürlich, wer daran schuld ist, aber das steht nun mal da. Und die Frage ist doch an der Stelle, wie schafft man es wieder, dass man drumherum eben Wert schafft. Ja, sei es über Konzerte, sei es über Services wie Soundcloud, sei es über Services wie Simfy, wie Spotify, wie
also immer. Der Wert ist ja da. Es ist ja nicht so, als würden die, keine Ahnung, die 80% Facebook-süchtigen Menschen, die man alle so kennt irgendwie, nicht den Tag damit zubringen, ständig Musik zu posten oder so. Also ich will sagen, Musik spielt einfach eine Riesenrolle in diesem ganzen Ding. Das ist nicht die Frage. Und dieser Wert zirkuliert ja auch mehr denn je oder so. Also viel mehr Leute reden über Musik, viel mehr Leute wissen über Musik Bescheid, viel mehr Leute schicken sich gegenseitig Musik, empfehlen sich Musik und all diese Geschichten oder so. Musik ist mit Sicherheit, und deswegen sitzen wir hier und reden über soziale Netzwerke, extrem viel wertvoller geworden, als sie früher noch war. Früher gab es Leute, die haben sich für Musik interessiert, das waren so diese Musik-Nerds, die es so gab irgendwie. Und dann gab es Leute, die haben sich dafür überhaupt nicht interessiert und die waren da raus oder so. Heutzutage musst du dich mehr oder weniger dafür interessieren, weil du wirst ständig von allen Seiten damit konfrontiert. Nicht nur, wenn du selber Musik kaufst, sondern auch überall.
Ja, das ist natürlich eine Folge, die du gerade beschrieben hast. Ne? Sozusagen der Alltag wird immer mehr ästhetisiert über Musik. Musik es wird immer omnipräsenter, wir nehmen sie tagtäglich wahr. Man geht so durch seine seine Facebook-Meldungen und halt über irgendwelche YouTube-Videos mit Tracks und all sowas und Soundcloud-Links etc. halt. Ne? Du meinst gerade noch zum Punkt der Politik halt, ne? Finde ich extrem wichtigen Punkt. Weil gerade in der Independent-Szene ist es so, dass halt viele Arbeitsumgebungen gar nicht entstehen können, weil es keine klaren Regulierungen gibt, zum Beispiel für den Gebrauch von diesen neuen Musiksachen und der neuen Technologie halt. Ne? Also wenn ich mir so vorstelle, es gibt zum Beispiel die Independent-Szene, ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit diesen neuen Medien musikalisch umgehen kann, über eben dieses Medium Promotion gegen Musik und andersrum zum Beispiel halt. Ne? Wenn man dafür klare Regulierungen finden könnte, die sozusagen jeder neue Radio-Broadcaster für sich dann nutzen könnte, dass er sozusagen die Musik umsonst streamen kann, wenn garantiert ist, an gewisse Regulierungen gebunden, ne? dass dieser Promotion-Effekt geschieht für Artists und sowas halt. Ne? Dann würden hier ganz, ganz neue Felder von Arbeit entstehen für die Leute halt, ne? Erwerbsarbeit, das ist ein Thema, haben wir noch gar nicht angesprochen hier. In diesen ganzen neuen Social-Media-Geschichten entsteht so viel neue Arbeit für so viele junge Leute, die da irgendwie ihren Job finden und sich selbst verwirklichen können im Zuge von Individualisierung etc. und sowas halt. Ne? Das sind alles Effekte, die man immer so ein bisschen herunterkehrt hinten, weil man immer nur diese Artist-Label-Perspektive irgendwie draufstülpt, so extern. Aber wenn man mal die Leute fragt, wenn man sich anguckt, was passiert in der Szene selbst, in der Techno-Szene, die beklagen sich alle, dass sie kein Geld verdienen. Aber im Endeffekt sind sie ganz froh, dass es eigentlich so ist und kommen damit klar. Es gibt ja sowas wie eine informelle Übereinstimmung zwischen eben den ganzen DJs, Labels, Vertrieb und sowas, What People Play, Word and Sound sind, die haben auch kein Problem damit, dass es so ist, wie es heutzutage ist. Für sie ist es eine normale Entwicklung und sie nehmen es eben wahr. Sie nehmen eben diese Riesenkluft zwischen Rechtsrealität oder Rechtslage, wie sie zum Beispiel du jetzt verkörpern würdest halt, ne? Und dem, was tatsächlich passiert draußen halt, ne? Es gibt schon längst Antworten auf das Problem, die werden die ganze Zeit informell zelebriert. Ja? Das muss man einfach nur nochmal in rechtlichen Rahmen ordentlich umsetzen, ohne dass immer irgendwelche Leute ankommen und sagen, nee, das ist so nicht richtig, weil früher haben wir anders Musik verdient.
Absolut. Also zu 100% zustimmen. Also ich wollte auch damit nicht sagen, dass ich die Politik da überhaupt nicht gefragt sehe an keiner Stelle oder sowas. Ganz im Gegenteil, klar, es gibt, ich meine, wir sind seit über 4 Jahren in dem Umfeld jetzt auch mit, wie gesagt, damals noch als 2 Studenten, die das in der Unibibliothek zusammengeschustert haben. Wir haben an hunderten Stellen sozusagen uns darüber aufgeregt, dass es eben so wahnsinnig offenes Feld ist da draußen. Ne? Das ist gar keine Frage. Klar.
Es gibt ein Thema, von dem wir überhaupt nicht geredet haben, nämlich die Kulturflatrate. Auf die kommst du bestimmt, oder? Ich meine, die Kulturflatrate ist natürlich ein wundervoller Weg, um die Welt der Musikcloud für jeden so dermaßen umsonst zu machen, dass dein Businessmodell nicht mehr so erfolgsversprechend klingt.
Nee, also unabhängig davon, dass dann natürlich es wenig Sinn machen würde, für 10 Euro so einen Service anzubieten, sei denn, man geht eben her und bietet Technologie letztlich an, die das eben leichter macht, Musik zu hören, halte ich das aber, das ist meine persönliche Meinung an der Stelle, ich halte eine Kultur-Flatrate einfach für das falsche Instrument, weil letztlich zwinge ich Leute dazu, und zwar alle, für einen Service zu bezahlen. Dann müsste ich doch genauso hergehen, müsste sagen, ich zahle, fängt dann erstmal an, es geht dann ja nicht nur um Musik, sondern es geht um Film, es geht um Bücher, es geht um jegliche Art von Kunst, es geht um das Graffiti draußen an der Wand, der hat ja auch einen Wert geschaffen an der Stelle. Wie verteile ich das dann? Wer sorgt dafür, dass eben nicht nur Lady Gaga dann von den 10 Euro, die ich dann im Monat bezahle, die 8 kriegt, sondern dass eben auch der Graffiti-Künstler um die Ecke seinen halben Cent dafür kriegt, dass er auch Wert geschaffen hat. Also ich finde, dieses ganze Konstrukt Kultur-Flatrate geht eigentlich für mich am Kern vorbei, nämlich dass ich dass ich da hinkommen muss. Du hast es angesprochen, natürlich hat Musik einen Wert, aber die Leute sind einfach nicht mehr bereit für dieses Download-File, was es da draußen gibt, den 1 Euro zu bezahlen, weil ich das an der anderen Ecke umsonst bekomme. Das ist das Problem. Das heißt ja nicht, dass Musik den Wert verloren hat, sondern das heißt einfach, dass die Art, wie ich den Zugang zur Musik finde, einfach für die Leute, dafür zahle ich halt nichts mehr oder zahlt die Menge halt nichts mehr, weil ich es halt an jeder Ecke umsonst bekomme. Das ist ja das Problem. Und das löse ich meiner Meinung nach nicht dadurch, dass ich alle dazu zwinge, jetzt 15 Euro im Monat zu bezahlen. Und da löse ich, das ist wieder so ein Konglomerat an Komplexität, was ich da aufbaue. Ich glaube, das geht völlig am Thema vorbei.
Ich glaube, es gab neulich eine Meldung, dass man die GEZ noch, wie viel, hast du das mitverfolgt? Wie viel Prozent höher man die noch rechtlich machen könnte, damit das Bundesverfassungsgericht nicht muckt? 10-fach so hoch oder so? So in die Richtung ging das. Das wäre auch, glaube ich, 3-fach. 3-fach ist auch schon eine ganze Menge, oder? Es war jedenfalls.
Und wenn wir die Kultur-Flatrate einbringen würden, dann hätten wir das.
Dann kommt noch
Problem.
Was drauf.
Genau. Nehme ich mal an. Und wer will das zahlen? Selbst der Künstler überlegt dann, will ich das?
Du meinst, weil der Künstler mehr dafür zahlen müsste, dass er andere Musik hört, als er selber verdient?
Genau, na doch, er müsste ja dann auch zahlen.
Das ist eine sehr schwierige Situation.
Das ist so ein bisschen, also der Künstler würde ja dann nicht außen vor stehen. Er müsste ja dann auch eine Kultur-Flatrate zahlen. Und dann ist es irgendwie seltsam. Hm.
Ich meine, ein Punkt, den wir nicht wirklich angesprochen haben, ist, dass man ja eigentlich im Grunde, wenn man wirklich mit Musik Geld verdienen will, nicht deswegen kein Geld mehr verdient, weil man gegen die bösen Piraten kämpfen muss und gegen diese Umsonstmusik, die da draußen im Netz ist, sondern deswegen kein Geld verdient, weil der Service so schlecht ist. Will sagen, die Leute, die es schaffen, einen sehr guten Service zu machen, verdienen ja wie die Blöden mit Musik. Also sei es auch nur in so Sharing-Verhältnissen, aber ich keine Ahnung, Apple verdient sich dumm und dämlich mit Musik und da ist auch kein Ende abzusehen.
Ja, wobei auch Apple, glaube ich, nicht so sehr mit dem Download verdient, sondern Apple verdient über den iPod, der sich einfach wie geschnitten Brot verkauft.
Ist so ein iPod kein Service?
Naja,
ist das nicht genau das, was ich mir von einer Servicegesellschaft erwarte, dass mir jemand so ein Ding in die Hand drückt, mit dem alles geht?
Ja, aber warum geht alles damit? Weil ich das Teil mit wahnsinnig vielen Titeln zupacken kann und halt, weil es schick aussieht und überall einfach zu bedienen ist. Das ist ja, also klar, natürlich verdient Apple letztlich damit, aber wenn ich da Filme draufladen könnte, genauso wie ich Musik draufladen könnte, wird Apple die genauso verkaufen. Ja, das ist sozusagen aus meiner Sicht nicht die Musik der Schlüssel dazu, zu dem iPod, sondern es ist einfach das ist ein bisschen Meta-Ebene schon. aber ich glaube, dass sozusagen, dass für mich ist der Musikkern von Apple ist ja iTunes. Also der Download-Shop letztlich dahinter. Und das Gerät iPod, klar funktioniert das gut mit iTunes, aber es funktioniert auch vor allen Dingen deswegen so gut, der iPod, weil es eben draußen diese ganzen File-Sharing-Seiten gibt, bei denen ich eben die 3000 Titel kriege, die ich auf so ein Gerät packe, weil die Masse an Leuten, die sich so ein iPod kauft, die füllt ja, die hat da im Durchschnitt 4000 Titel drauf, die hat garantiert nicht 4000 Mal
Aber das
Mal
ist ja auch
Euro
genau dein Argument. Also ich meine, oder?
Ja, ja.
Da draußen gibt es so viele Piraten, deswegen muss es auch einen Service geben, der das auffangen kann.
Genau.
Ja. Also von daher sind wir ja...
Nee, ich wollte dir auch nicht widersprechen, ich wollte nur...
ich denke, wir sind relativ... Wir haben noch eine kleine Viertelstunde und vielleicht gibt es Fragen hier in diesem Publikum. Da.
Ja, wir haben darüber geredet, ihr habt darüber geredet, dass die Aufteilung, du meinst, die Aufteilung wird zu schwierig, man müsste was Neues ausdenken und das finde ich, also ich sehe die Aufteilung, wie sie jetzt gerade ist, durch die GEMA genauso ungerecht aufgeteilt und dass wir halt Abgaben zahlen auf Medien, wo halt theoretisch was draufgebrannt werden kann, wie Rohlinge zahlen wir GEMA-Abgaben und von den 10 Euro bekommt auch 8 Lady Gaga. Also es ist ja jetzt auch gerade nicht gerecht und ich glaube, dass... Also dass nur was revolutionär neu ist, so wie Apple auch immer alles revolutionär neu macht, also neue Gedanken wirklich dazu führen können, dass man gerechter aufteilt. Und ich finde die Idee von dem Pirate Bay Gründer, Sunde heißt er glaube ich, der dieses Flatter-Ding entworfen hat, wo der Nutzer quasi seine eigene Verwertungsgesellschaft ist, der halt sagt, ich zahle 5 Euro ein und ich drücke auf den Flatter-Button und so oft, wie ich draufdrücke auf Schienen, also egal wo, Blogartikel, Soundcloud meinetwegen, auf ein Lied, Zeitungsartikel, und umso öfter ich draufdrücke, umso mehr verteile ich meine eigene Marge sozusagen. Also ich habe 5 Euro und wenn es 5-mal ist, kriegt jeder einen Euro und so weiter. Und also solche neuen Ideen, auch wenn das, glaube ich, echt noch nicht das Ende ist, finde ich besser als die GEMA-Abgaberegel, weil sie halt diese ganzen Sachen im Netz überhaupt nicht abgreifen kann. Und die GEMA auch nicht funktioniert, weil wenn im Club irgendwelche Lieder gespielt werden, ich glaube, ich kenne keinen DJ, der sich danach hinsetzt und die GEMA-Liste ausfüllt. Ja, und also da ist sowieso schon eine ungerechte Verteilung. Und deswegen halte ich eine Kulturflatrate, den Gedanken zumindest an etwas sehr Neues, für richtig. Erstmal. Den Gedanken an was Neues.
Ja, wobei ich also da sagen würde, dass ich dann eher da, also ich stimme voll mit dir überein, dass so wie es aktuell verteilt wird, ist es auch nicht optimal, ist ganz im Gegenteil, klar. Aber dann würde ich doch eher versuchen, das bestehende System zu reformieren an der Stelle, anstatt sozusagen mit einem Rundumschlag. Also A, müsste man dann ja alle bisherigen Systeme abschaffen, sonst wird's ja wieder nur obendrauf gesetzt, nochmal sozusagen das Ganze verkomplizieren. Deswegen würde ich dann eher an den bestehenden Systemen ansetzen, würde die versuchen zu reformieren, weil du hast es angesprochen, im Club kein DJ geht ja dann auch her und drückt den Flatter-Button an der Stelle. Ne? Das heißt, sozusagen, da habe ich dann ja wieder das Problem, dass auch da das nicht korrekt läuft. Aber es ist sicherlich eine spannende Idee per se erstmal, so eine Geschichte. Aber das kann man ja auch mit den bestehenden Systemen grundsätzlich schon machen. Ist nur die Bereitschaft muss halt da sein bei den entsprechenden Stellen. Und dann B wäre für mich dann einfach das Argument trotzdem noch da, dass ich es schwierig finde, wenn wirklich jeder, also ich bin auch kein großer Freund der GEZ dann an der Stelle, einfach sozusagen per se eine Abgabe zu fordern von jedem, ohne dass ich eben selber darauf Einfluss habe, ob ich das möchte. Ja, das ist einfach, das ist wieder eine persönliche Sache. Das ist, da kann man sich drüber streiten. Da sehe ich, also klar, gibt es Argumente für und wider, aber ich bin der Meinung. Ja, es ist wie mit den Amis und der Krankenversicherung, wobei, ja, da kann man auch das ist natürlich jetzt ein Punkt, ob ich, wenn es darum geht, dass Millionen von Menschen keine Krankenversicherung, ist natürlich irgendwie ein schwieriger Vergleich an der Stelle. Aber es ist grundsätzlich ein Punkt natürlich, ja.
Ich meine, glaubt irgendjemand hier dran, dass die GEMA in 20 Jahren durch Apple ersetzt wird?
Bitte durch.
Es würde mindestens genauso viel Sinn machen. Also Apple telefoniert einfach bei jedem Stück, was läuft, nach Hause. Apple ist der größte Musikverkäufer auf dem Markt irgendwie. Telefoniert nach Hause und sagt Bescheid, was wird gehört. Ende.
Also vielleicht.
Nur mal so, das wäre mit Sicherheit gerechter und als die GEMA und irgendwie auch fast. Aber will man das? Zum Beispiel?
Ich will auf jeden Fall nicht, dass es irgendein Privatunternehmen regelt. Nee. Also das funktioniert nicht.
Das sind wir Europäer, die das nicht wollen.
Ja.
Muss man aber so sehen.
So liberal sind wir nicht, ja.
Gibt es noch eine andere Frage? Da hinten haben wir noch eine Frage. Du meinst sowas wie auf die, ja, aber das ist ja letztendlich die Kulturflatrate im weitesten Sinne. Die wird ja auch von verschiedensten Stellen gefordert für, sagen wir mal, nur Musik oder für auch mehr und so. Also ich denke, der Unterschied ist nicht groß. Jetzt für jeden Zivilrolling, ob ich den jetzt mit Daten spiele oder
Erfahrung nicht auch mal über Mittel zu kompensieren. Es muss ja nicht genau die Erdbeeren an sich wieder widerspiegeln, aber kompensiert zumindest gewisse Verluste. Und ich irgendwie habe jetzt sehr Aspekt hier bei der Diskussion ziemlich zu tragen. Das klingt, als wäre der Vorurteil gleich all dem, was man so im Internet so verdienen könnte. Dass das halt irgendwie dadurch gedeckt worden ist.
Ich denke mal, es gibt von dem großen Modell, wir nehmen jedem so und so viel Geld ab und dann wird alles umsonst oder so, bis hin zum kleinsten Modell, wir zwacken bei jeder Internetleitung so und so viel Mark ab und stecken das in, weiß der Himmel, in, von mir aus Majors oder in Startups oder egal was. Es gibt wahnsinnig viele Modelle und das stimmt, wir haben über diese Modelle nicht geredet oder so. Das Problem ist, es gab im Laufe der letzten x Jahre, die wir jetzt hier mit dem Internet rumgurken, so viele Modelle mit Musik oder mit sonst irgendwas in irgendeiner Form Geld zu verdienen. Am Ende setzt sich im Zweifelsfall letztendlich dann immer das durch, wo die meisten User hängen. Und also ich persönlich, wenn ich eine Einschätzung abgeben sollte, dann würde ich im Moment sagen, okay, die wirklichen Musikgesetze macht dann irgendwann tatsächlich Apple oder Facebook oder Google oder so, weil die Lobby sind, die da was zu sagen. Nicht mal die Musikindustrie. Die Musikindustrie ist für mich da nur noch so ein Ding unter ferner Liefen.
Ja. Ganz andere Institutionen wie Synthfile. Ich würde mich interessieren, warum ist Synthfile in Deutschland funktioniert mit GEMA und dann mit Spotify Unit, nachdem ich es die schon so lange probiert habe. Das ist Geschäftsgeheimnis. Das wollte ich mal jetzt hier sitzen.
Wir fragen den jungen Herrn von Universal.
Ich antworte stellvertretend. Nee, nämlich, es ist halt, also ich habe nicht dabei gesessen, als der Spotify mit der GEMA verhandelt hat. Deswegen kann ich da nur vermuten an der Stelle. Also wir haben auch über anderthalb Jahre mit da viele Gespräche geführt und diskutiert. Wir haben eine Lösung gefunden, die für uns passt, mit der wir es versuchen. Also auch da, wir sind seit einer Woche am Markt. Wir wissen nicht, ob das in einem Jahr ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das ist ganz klar. Wir glauben aber, dass es das tut, dass es für uns passt, so wie wir uns jetzt geeinigt haben. Es war nicht einfach, es war mit der GEMA am schwierigsten im Vergleich zu allen Labels auch, die dahinter stehen. Man muss ja mit wesentlich mehr Labels sprechen als jetzt mit der einen GEMA. Wie gesagt, warum es jetzt im konkreten Fall Spotify nicht geklappt hat, ob die einfach, weil sie schon in so vielen anderen Märkten auch aktiv sind und auch so viele andere Optionen noch haben, sich einfach gesagt haben, wir haben unsere Konditionen, so machen wir das oder wir lassen es halt bleiben und dann deswegen vielleicht nicht so flexibel waren und wir eben einfach besser verhandelt, flexibler verhandelt haben und noch ein paar andere Standbeine, also wir haben ja auch im Unternehmen noch, wir machen diese USB-Sticks nach dem Konzert, ein Live-Produkt letztlich, mit dem wir Geld verdienen können, wir arbeiten mit Firmen zusammen, wenn es darum geht, Technologie, Content, also mit Coca-Cola, wenn es darum geht, Coca-Cola einen Player sozusagen live stellen möchte, dann sind wir da technischer und Lizenz- oder Content-Ansprechpartner. Damit verdienen wir auch Geld und das hilft uns sozusagen dieses Streaming-Produkt, was wir einfach was so für uns das, wo das meiste Herzblut reingeflossen ist, jetzt einfach so an den Start zu bringen, zu sagen, wir versuchen es halt. Ne?
Was ich mich jetzt noch gefragt habe, wir haben ja tatsächlich kaum tatsächlich über den Besitz von Musik gesprochen, sondern eigentlich nur über den Nichtbesitz, über den Zugang von Musik. Und was mich jetzt mal interessiert hätte, ist, warum kaufen überhaupt noch so viele Leute physische Tonträger? Oder die Zahlen von legalen Downloads, die bezahlt werden, steigen jährlich im zweistelligen Prozentbereich. Von daher sehe ich es nicht so, dass keiner mehr für Downloads, für einfache Files bezahlen möchte. Es gibt ja noch sehr viele, die Musik irgendwie besitzen wollen, die für den Besitz von Musik, sei es physisch oder digital, bezahlen. Und vielleicht kann man darüber noch mal ein paar Gedanken ins Spiel bringen.
Also ich habe so eine blöde ketzerische Meinung dazu. Vielleicht sind das nämlich alles Leute, die gar nicht wissen, dass sie gar keine Musik kaufen, sondern eigentlich nur die Lizenz, diese Musik, die da auf diesem Tonträger ist, abspielen zu dürfen. Weil mehr ist es ja auch nicht oder so.
Das sehe ich zum Beispiel im Falle der physischen Tonträger nicht so. Weil da hat man, also man kauft da die Lizenz, die Musik zu hören, aber den Tonträger selbst, das Material besitzt man. Und,
ja, das Material ist ja wertlos, ohne die Musik hören zu können.
In dem Sinne vertrete ich die gegenteilige Meinung. Also ich denke, gerade für viele Käufer von CDs, man liest sie auch immer wieder für Vinyl, ist es halt wichtig, was in der Hand zu haben.
Ach, du meinst es drumherum?
Ja, so genau. Ja,
okay, die Verpackung.
Genau, ja. Ja. Und es gehört ja dazu. Es ist ja einfach mehr als bloße Verpackung. Das ist ja auch irgendwo, kann künstlerische...
Weil Vinyl ist das Zelebrierung von Musik, ne?
Ja, letztendlich kann eben dieses Drumherum einfach die Musik erheben, ja. So sehe ich es.
So sehe ich das nämlich auch. Also, ja. Man hat das Gefühl, was zu besitzen bei Vinyl.
Ja.
Bei deinem zweiten Punkt, glaube ich, ist die Frage, warum so viele Leute auch, also digitale Musik dann auch kaufen. Ich glaube, dass das gar nicht so ein bewusstes Ding ist, aber meine Meinung dazu ist, dass es dieses Konzept von jetzt haben gegen umsonst kriegen, da ist nur eine Nuance dazwischen. Also in meinem Fall ist es so, bevor ich mir überhaupt die Arbeit mache, einen Torrent zu suchen, zu irgendeinem Album, dann hinzugehen, Ordner machen, bla, hier und so und hier nochmal klicken, dann klicke ich lieber den einen Knopf, ne, in iTunes oder bei Amazon und habe das dann sofort, ohne mir dann nochmal zeitliche Gedanken machen zu müssen, wie kriege ich das denn jetzt und ne? So, also bei mir, in meinem Fall ist es so, dass ich schneller den Kaufen-Button drücke, weil ich es einfach jetzt sofort haben will und mir keine 10 Minuten, 20 Minuten jetzt damit auseinandersetzen möchte.
Da scheint es ja doch immer mehr Leute zu geben.
Genau, ja, und genau. Und das ist, also ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, aber also zumindest ist meine Antwort zu dieser Frage so. Und bei Vinyl ist halt was anderes, ja. Also da fängt ja schon die Vorbestellung von Vinyl. Fängt ja schon mit einer Zelebrierung ja schon an. So, ich mache eine Vorbestellung, ich weiß, dass das kommt, ich kriege eine E-Mail, da ist vielleicht schon ein Download-Code dabei, ich kann sofort schon hören, aber dann kommt es mit der Post, etc., etc. Und da gebe ich dir halt recht. So, also das Gefühl, Musik zu besitzen, hat man, also persönlich habe ich das nur noch bei Vinyl.
So. Das Ding ist ja, vielleicht finde ich das da, wenn ich noch ergänzen kann, in dem Punkt, Vinyl ist ja heutzutage, ich weiß ja nicht, wie es in der Indie-Rock-Szene ist, da verkehre ich nicht, kann ich nicht wirklich drüber was sagen, ne? Aber in der Techno-Szene ist halt Vinyl ein ganz klassisches Gebrauchsmedium, da geht es darum, das im Club aufzulegen. Also die Leute hören das halt vielleicht ab und zu mal zu Hause auch, um zu gucken, wie der Track so ist, aber eigentlich geht es darum, sozusagen diesen konkreten Szene-Kontext zu haben, das im Club zu spielen, da gibt es dann Plattenspieler. Ach genau, du kannst ja auch was dazu sagen, ne? Da gibt es dann eben Plattenspieler, da gibt es dann das ist dann, wenn man eine Platte, dann hat man seinen riesen Plattenkoffer und dann holt man die Platte raus, guckt sie sich an, ordnet die hinten nach vorne durch und wieder von vorne und dann nochmal das Ganze. Dann legt man hier drauf. Dann, das ist eine ganz andere Selbstwahrnehmung auch im Club, die man hat, wenn man Vinyl spielte, als wenn man irgendwie mit einem Laptop oder Traktor zum Beispiel spielt oder nur noch mit einem MIDI-Controller hat. Ne? Das ist mir aufgefallen. Ich habe auch von 2005 bis 2007 nur mit Serato gespielt und dann wieder zurück auf Vinyl umgestiegen, weil ich gemerkt habe, das ist einfach, das ist wieder der Hedonismus der Szene halt. Ne? Es macht mir einfach viel mehr Spaß, wie einfach Vinyl zu spielen. Das ist was ganz anderes, ein ganz anderes Gefühl. Ne? Und darum geht es ja auch im Endeffekt in der Szene. Es geht ja um die Verknüpfung von Ökonomie und Emotionalität, Ästhetik und sowas halt. Ne? Dementsprechend ist das eher ein ästhetischer Ausdruck für mich.
Ja. Geht mir genauso, aber ich verdamme auch keinen, der es anders macht. Das ist alles, kann ich halt total gut verstehen. Genauso wie ich eben auch die Leute verstehen kann, die illegal downloaden. Das ist einfach da und deswegen wird es gemacht. Das ist auch müßig, darüber weiter zu reden. Was er jetzt gerade sagte, es gibt ja immer noch Leute, die Sachen kaufen. Wieso gibt es die eigentlich? Also ich habe jetzt auch nicht ganz genau verstanden, wo du damit hin willst, eigentlich mit der Aussage. Mir ist nur dazu eingefallen, dass es irgendwie eine Umfrage letztens gab in England bei Leuten, die halt viel illegal downloaden, ob sie denn das und das und das an Kaufplattformen kennen. Das ist irgendwie erschreckend ausgegangen. Natürlich ist immer muss man das mit sehr viel Vorsicht behandeln, solche Umfragen. Viele stellen sich dann auch blöd und wollen das auch extra dann halt jetzt gerade mal irgendwie so die Statistik fälschen. Aber es ist scheinbar tatsächlich so, dass sehr, sehr viele Leute echt nicht wissen, wo sie gucken sollen, um die Sachen zu kaufen, aber halt natürlich wissen, wo es illegal herzukriegen ist, weil das halt jeder Kumpel ihnen sagt und schickt und blablabla. Ne? Und das ist auch das, letztendlich dockt es da an, was ich vorhin gesagt habe. Da hat einfach vor allem in dem Fall jetzt die Industrie halt total versagt. Ne? Die hätten es wirklich viel, sind wir wieder beim Hätte, damals viel schneller diese Shops machen, also installieren müssen und diesen Weg viel, viel früher als iTunes halt erkennen müssen. Und wir wären wirklich woanders. Es ist eine Frage von schlicht und ergreifend Information und Erziehung, jetzt nicht in so mit der Peitsche Sinne, sondern ja, die Leute ranführen. Das wurde total versäumt. Und als es zu spät war, also spätestens als Napster da war, und wir reden von 1999, ne, hätten alle ihre Milliarden reinstecken müssen, um diese Plattform zu entwickeln. Es hat aber keiner kapiert. Sie haben weiter die Leute verarscht mit der CD, die dreimal so teuer war, wie sie hätte sein dürfen. Ne? Also das muss man halt mal sehen. Das sind so krasse kapitalistische Dinge, die da laufen. Mein Lieblingsthema, klar. Und die Leute haben es halt dann verpasst, wegen den Majors und so weiter, braucht man jetzt auch nicht traurig sein, dass die nichts mehr verdienen. Ne? Das Blöde ist halt, dass es immer, dass die trotzdem überleben und halt eben dieser ganze Independent- und Mittelstandskram vor die Hunde geht durch die Situation, die jetzt da ist. Ne? Und Gott sei Dank gibt es noch die Leute, die ein bisschen was kaufen und das wäre halt auch zu überlegen, wie kommen wir noch, kriegen wir noch mehr Informationen hin, dass die Leute erkennen, da und da und da kriege ich das zu kaufen und das macht auch genau aus diesen Gründen Sinn, weil ich nämlich nicht 100 Jahre brauche, bis es downgeloadet ist, bis es finde oder sonst was und ich bewege mich auch in einem coolen Rahmen.
Ne? Ich gebe dir bei den meisten Sachen recht, außer bei einem, nämlich wo du meintest, dass da die Independent-Szene vor die Hunde geht. Also ich habe das Gefühl, ich erlebe genau das Gegenteil. Es ist ein Aufkeimen, eine Renaissance, wenn man sieht, wie viele Leute heutzutage anfangen, Musik zu produzieren. Die Frage, ob sie gute Musik produzieren, ist eine ganz andere. Aber sie setzen sich halt an den Rechner und machen Musik und gehen viel in Clubs weg etc.
Nur kurzer Einwurf. Ich rede natürlich von der wirtschaftlichen Situation, nicht von der kreativen. Ich gebe dir vollkommen recht, dass das blüht ohne Ende und ganz toll ist, ganz klar. Ne? Ich rede jetzt nur vom Geld einnehmen wieder.
Das passiert dann im Club.
Wir haben da noch eine Frage. Kannst du mir das Mikrofon geben?
Also ich hätte zum einen die Frage an Matthias Schaffhäuser, ob es Ahndungsmöglichkeiten gibt, wenn man merkt, dass Tracks illegal im Internet sind, ob die von Labelseite auch gemacht werden. Also man sieht das ja gelegentlich dann, diese Seite wurde entfernt aus rechtlichen Gründen oder sowas. Also gehst du dagegen vor? Also wenn du merkst, dass ein Track von deinem Label oder eine Platte halt von einer bestimmten Plattform sich befindet und dann vielleicht noch die Frage an Franka Stenzel, was es denn eigentlich für Ahndungsmöglichkeiten für Independent Labels oder für Künstler gibt, also dagegen vorzugehen?
Also es gibt logischerweise einiges und jetzt genau in meinem Umfeld, also bei kleineren, wie auch immer, Elektronik-Labels, gab es mal eine Zeit, wo viele sich darum gekümmert haben, da wurde viel drüber geredet, hast du auch schon, weißt du, wie das geht, und lalalala. Ich muss ganz ehrlich sagen, für meinen Teil, ich habe es nie gemacht, weil ich nicht die Zeit dazu habe, das geht einfach nicht, weil dann darf ich dann überhaupt nicht mehr schlafen, weil wenn ich dann auch noch anfange, mich darum zu kümmern, hinterher zu surfen und die dann auch noch abzumahnen. Und wie gesagt, vorhin das Gespräch, was ich erwähnt habe mit dem Chef von Feintunes, dem Digitalvertrieb, der auch sagte, lass es bleiben, weil die Sachen sind für dich letztendlich auch wieder Werbung. Klar, kann man total drüber streiten. Es ist jetzt eben eine Aussage eines Menschen, der eigentlich damit Geld verdienen will. Wenn er das sagt, wird das schon eine gewisse Bedeutung haben, weil er würde es normalerweise, müsste das ja eigentlich auch bekämpfen müssen. Ne? Also es ist letztendlich, glaube ich, ein Unding. Ne? Also und nicht realisierbar. Es ist zu viel Arbeit. Ne? Das kannst du machen, wenn du eine größere Firma bist und hast dann deine eigene Abteilung dafür. Okay. Aber als ein 2-3-Mann-Betrieb ist es einfach nicht zu machen.
Und genau so ist es halt. Als großes Unternehmen wie Universal, Sony und wie sie alle heißen, hat man halt auch Anwälte in der Firma sitzen, die sich damit befassen können, hat extra irgendwelche Leutchen, die recherchieren im Internet, welche Seiten es sind. Und als Indie-Label hat man einfach nicht die Ressourcen und auch nicht das Geld, dagegen vorzugehen. Ich glaube auch nicht, dass das der Sinn und Zweck eines Indie-Labels ist, nur nach Leuten zu suchen, die da irgendwie irgendwas hochgeladen oder runtergeladen haben. Das heißt, da geht auch der Zweck ein bisschen verloren von einem Label.
Also aus der Praxis bzw. aus meiner Bekanntschaft kann ich sagen, dass es das gibt. Es gibt, ich nenne es mal Agenturen bzw. Leute, die für Indie-Labels, die ich jetzt auch hier nicht nenne, aus der Elektroszene das Netz, das Social-Media-Netz durchsuchen, Blogs durchsuchen, die oft teilweise ja sehr gut gefunden werden. Das kann man über Meta-Suchmaschinen etc. machen. Es gibt diese Leute und es funktioniert eben auf einem anderen Weg, als das die Musikindustrie macht. Es ist so, dass die Blogs angeschrieben werden in einem freundlichen Ton, wie man das heutzutage im Internet macht. Es ist persönlich, man trifft den Tonfall derer, die das macht, und bittet sie darum, das Release des Labels, wo der Auftrag da ist, rauszunehmen. Das ist mit Metasuchmaschinen und gewissen Datenbanken, die man sich erstellt hat, relativ einfach zu machen. Man findet das alles ganz schnell, was natürlich der Nachteil auch ist, weil die User das ja auch finden. Aber es passiert, es gibt genug Labels, kleine Labels auch aus Berlin und sonst wo, die proaktiv dieses Anti-Piracy in Blogs etc. machen. Aber das eben anders als mit der Abmahngeschichte, sondern eben versuchen, diese Angebote, diese kostenlosen Angebote rauszudrängen und die Bezahlangebote, die dann zwangsläufig in den Suchmaschinen nachrutschen, nach oben zu holen. Ich denke, das ist ein ganz intelligenter Ansatz, der Leuten nicht schadet, die es machen, sondern eben einfach die Suchmaschinen optimiert und sozusagen die Kaufangebote, die Kaufmöglichkeiten auch fördert.
Und das funktioniert auch?
Das funktioniert durchaus, ja. Also es ist auch relativ einfach wohl, also die Leute anzuschreiben, und in den meisten Fällen funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann gibt es immer noch den Rechtsanwalt oder die Rechtsanwälte.
Natürlich, was dabei nicht passiert, ist, dass die Sachen aus dem Netz verschwinden oder so. Das darf man sich dann auch nicht einreden. Weil am Ende ist immer noch die russische Mafia, und der nimmst du keine MP3s weg. Das machst du einfach nicht. Egal, was du willst.
Es ist die, also. Ja, natürlich. Also es ist, ich meine, das kennen wir aus dem Das Netz vergisst nie, gibt es ja diesen berühmten Spruch. Aber also ich selber arbeite in einer Werbeagentur, in einer Digital Unit. Ich kenne das mit Suchmaschinenoptimierung etc. Es ist sozusagen.
Das ist noch eine ganz andere Herangehensweise. Also SEO für ein Label zu machen und für legale Downloads zu machen.
Das ist im Prinzip das Gleiche, weil du sozusagen die Angebote in den Ergebnislisten nach unten ziehst. Also das ist ja die Möglichkeiten nehmen, ist im Prinzip der Gedanke dahinter. Oder reduzieren.
Hm. Du könntest auch checken, ob sie irgendwie alte Software haben, die voll spammen, dann verschwinden die selbst von selbst aus dem Index. Haben wir noch Fragen? Entschuldigung. Weil wir so aufs Ende zu gehen, habe ich so ein bisschen. Keiner mehr eine Frage? Dann vielen Dank an alle, die hier oben sitzen. Danke an euch, und gibt es danach noch ein Panel? Nee, ne? Jetzt gibt es nur noch Musik. Richtig? Okay. Auch gut. Bis dann. Ob die das in England machen oder in Australien legal, weiß ich nicht. Oder ob die das
Jetzt User im
Kampf.
Ach, du stehst ab und das hat jetzt die. Ah ja, okay. Ah ja, okay.
Netzstandler auf mein Netzwerk. Drin steht. Also, und wo ich ganz schlüssig und eindeutig beweisen kann, dass ich meine Uhrzeit ändern kann. Da hat sich nur mein Netzwerk gehalten. Schweinehaar. Nee, aber ich meine, die Gesetzeslage wird ja im zweiten Zweifel abgelöst.
Ja, es wird gerade
im
Urheberrecht so viel umgedoktert und so.
Urheberrecht wird immer schlimmer. Strike-Geschichten.
Das haben wir jetzt
auch. Ja, Deutschland. Aber ich weiß nicht, ob die mich noch mehr machen. Ja. Dann darfst du ja immer keine Kapuze für die Kinder fahren. Warum auch und so. Ja. Damit die Telekom-Industrie richtig verdient.
Genau.
Ja. An mir und an meinen Freunden, die all diese Sachen aufhalten. Und die Telekom-Industrie ist auch die erste, die dich dann weiterreicht an die Gerichte. Weil sie nämlich mit dir.
Ja.
Und im Grunde gibt es da überhaupt keinen Grund, das in Ruhe zu bringen, aber es macht Spaß.
Ja, das ist das Gefühl. Volle Kanne eigentlich voll bei den Bösen mit dabei. Ne? Jeden Tag auf allen möglichen Foren, wenn man halt da unterwegs ist. Und zwar das wirklich die Konservativsten und fast schon, was weiß ich, Nazis, will man ja nicht immer sagen, aber das ist gruselig, wenn man da wirklich mal reinguckt. Ne? Aber es macht Spaß, das ist genau die Scheiße.
Das ist
wenn gesagt, MySpace jetzt zuletzt, was war das?
Ja.
Geht ja so gar nicht.
Ich habe es so dermaßen ins Hand gesetzt.
Reicht mein Leben lang in die Bildzeitung und pflege tagtäglich mein MySpace.
Na, Obama ist ja klar.